Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Ein weiterer Filmpodcast steht vor der Tür. Eigentlich nicht mal mehr vor der Tür. Wir sind schon reingegangen und sitzen auf eurer Couch. Ich und Christoph Federsen von Filmstarts. Hallo Christoph.
Guten Morgen.
Und wir sprechen heute über Dead Rising und weiß ich nicht warum genau, aber weil Christoph den Hals nicht voll kriegt oder so, sprechen wir gleich über 3 Dead Rising Filme auf einmal, den kompletten filmischen Dead Rising Kanon sozusagen.
Ich habe kaum Widerstand von dir bekommen diesmal. Das war so, ja, wenn wir Dead Rising machen, dann bitte richtig. Und du so, ja.
Ja, das ist so, einerseits denke ich mir dann immer so, ja, aber warum? Aber andererseits denke ich mir dann, wir haben es dann hinter uns. Während bei sowas wie Resident Evil sitzen irgendwie immer noch so 3 Filme da und lauern auf einen. Und bei Blood Rain wünschte man sich auch, das Kapitel wäre abgeschlossen. Und dann manchmal denkt man sich so, vielleicht hat er auch recht, Augen zu und durch.
Ich glaube ja, da steckt noch was anderes dahinter, habe ich dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, weil ich weiß gar nicht, ob wir das damals erzählt haben, aber mit Sicherheit, weil ich mir so eine Chance nicht hätte entgehen lassen, dass du mich irgendwann mal versetzt hast und ich hier saß und dann so anrief und sag, André, wir haben jetzt Podcast und du so, was? Und dann hattest du den Film noch nicht mal gesehen. Und seitdem haben sich da so ein bisschen die Machtverhältnisse verschoben, weil du die ganze Zeit immer so mit schlechtem Gewissen hier angewisselt kamst. Und deswegen warst du vielleicht deswegen auch so bereit, jetzt die 3 Filme zu besprechen. Und letzte Woche riefst du dann irgendwann an und sagst ja hier, Dead Rising seit einer halben Stunde, was ist los? Ich hatte keinen einzigen der 3 Filme gesehen, weil ich dummerweise den Termin mit dir abgemacht habe, als ich noch in Cannes war. Oder auf irgendeinem Festival, nee, nicht in Cannes, aber auf irgendeinem Festival, ich glaube in Venedig. Und dann vergessen habe, nach meiner Rückkehr das mir einzutragen. Und jetzt sind die Machtverhältnisse wieder hergestellt. Also jetzt wird es wieder schwieriger für mich, mich bei sowas durchzusetzen. Aber heute habe ich es noch geschafft, natürlich nur für die ZuhörerInnen, dass wir alle 3 Filme besprechen. Und ich die alle 3 noch nicht kannte und 3 neue Filme auf Letterboxd eintragen konnte. Yay!
Ich weiß gar nicht. Also ich erinnere das anders. Also, du hast da vielleicht geschrieben, aber ich habe doch dann gesagt, ja und, wir nehmen auf, was mir passt, Bitch. Und damit war die Diskussion erledigt. In meiner Erinnerung war das so.
Okay. Ja. Die Leute können sich jetzt nach 30 Folgen selber so ein bisschen darüber austauschen, wie wohl die Dynamik zwischen uns beiden so im Bahnen
ist. Wie ist dieses Gespräch wirklich abgelaufen? Wählen Sie A oder B?
Jetzt müssen wir wieder, weißt du, jetzt können wir die ganzen Chat-Nachrichten irgendwie auf Twitter veröffentlichen, die geheim. Und dann können YouTube-Anwälte darüber Videos machen, ob das jetzt erlaubt war oder nicht.
Ja, das wird ein Fundus wird das sein.
So funktioniert doch der Beef in der Podcast-Szene, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Aber unsere Chats, da werden sich aber ganz viele Juristen drüber beugen. Ich bin da, ja, bin gleich soweit. Das ist jetzt nicht so unbedingt, wie wenn hier bei den jungen Republikanern oder so ein Chat geleakt wird.
Ja, das ist natürlich spannender. Müssen wir echt noch zulegen. Vielleicht ist einfach das Problem, wie wir chatten, André. Das ist das Problem.
Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Also es gibt da überall noch Nachholbedarf, aber eben auch beim Thema Dead Rising. Wir haben geschaut, Dead Rising Watchtower, Dead Rising Endgame und dann auch noch Zombrex, Dead Rising Sun.
Der auch bekannt ist als Dead Rising The Movie, wo ich eine halbe Stunde, weil der auf allen Plattformen doppelt angelegt ist. Also bei Letterboxd, bei TMDB, überall gibt es 2 Filme von demselben Regisseur aus demselben Jahr. Und das ist auch noch ein Regisseur, der sonst nichts gemacht hat. Der hat nur diese 2 Filme gedreht. Und dann haben wir halt geguckt, ob das wirklich 2 Filme sind. Aber wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, es gibt keine 2 Filme, es gibt nur einen Film, den wir heute besprechen. Und wenn ihr da draußen es besser wisst und dass es doch 2 Filme sind und ihr den zweiten Film irgendwo findet, schickt uns den, dann gibt es noch eine kurze Bonusfolge für den anderen Film, weil dann müssen wir den natürlich nachholen.
Ja, um Gottes Willen, bitte. Bitte lass es so sein, wie wir glauben, dass es ist. dass es von dem Regisseur sonst nichts gibt, liegt daran, dass das Keiji Inafune ist und das ist der Macher des Spiels.
Ja.
Also der hat einfach mal selber und dieser eine, das ist auch unser kleines Bonus-Highlight, das werden wir deswegen auch ans Ende stellen. Es ist im Grunde genommen, weiß ich nicht, so eine Art, fast schon so eine Art Werbefilm gewesen oder wahrscheinlich kam das zumindest aus dem Marketing-Budget, weil der wurde episodisch auf Xbox Live veröffentlicht und dass da der Macher des Spiels selber hier als Regisseur so tätig werden durfte, man möchte meinen, vielleicht hatte der Bock drauf und man hat sich gedacht, wir geben unserem Kreativen hier mal so ein kleines Goodie und das können wir dann auch im Marketing benutzen. Vielleicht hat man damals gedacht, Cross-Media ist ja eine geile Idee, das war ja mal der heiße Scheiß, so auch ungefähr um die Zeit rum, wo das da erschienen ist, 2010 rum. Keine Ahnung, wie das tatsächlich zustande gekommen ist. Man sieht aber, dass das selbst im Vergleich zu den beiden anderen Titeln ist das eine sehr schmal budgetierte Produktion.
Wobei es scheint ja damals in Japan ein Trend gewesen zu sein. Ich meine, wir hatten exakt dasselbe bei Yakuza Zero in der letzten Folge. Das war auch ein einstündiger Film, der direkt nur für die Plattformen, also auf den Spieleplattformen veröffentlicht wurde und als Beigabe für das Spiel irgendwie als Extra.
Ja, ich meine, wir hatten streng genommen auch was ganz Ähnliches bei Corpse Party. Also die waren natürlich schon noch mal ein bisschen teurer, aber die sahen nicht so viel teurer aus. Das waren ja auch die Filme, wo das Set halt hinten einfach mal mit Bettlaken und Plastik abgehängt wurde. Ich vermute mal halt, das ist halt einfach, ist halt einfach nur Ausdruck von kein Geld.
Ja, aber ich rede nicht von den Budgetgrößen. Yakuza Zero würde extra für die Spieleplattform produziert. Also weder für DVD noch für Kino, sondern wirklich, um die bei Xbox oder bei PlayStation Network zu zeigen. Und der hier ja dann auch. Ich glaube, bei irgendeinem Dead Rising Teil war der dann auch als extra einfach komplett mit auf der Blu-ray.
Genau.
Aber, ja.
In so einer Special Edition. Aber ich habe es ja schon gesagt, es gab eine etwas verfehlte Ära in der Geschichte der Spieleentwicklung, in der man dachte, Cross-Media ist der heiße Scheiß. Und dann wurden halt Spiele gemacht, wie sowas wie Quantum Break, wo man auch dachte, das kriegt dann seine eigene TV-Serie, die parallel läuft. Und weiß der Geier noch was, Microsoft hat ja auch mal davon geträumt, dass dann irgendwie eine Halo-Serie und ein Spiel parallel produziert werden, sich gegenseitig befruchten. Es gab dieses Echtzeit-Strategiespiel mit seiner begleitenden TV-Serie, dessen Name mir gerade nicht einfällt und sowas. Also diese Cross-Media-Idee, das war mal für so ein Jahrzehnt etwas, was die ganze Zeit immer so rumgewabert ist. Und alle dachten, dass das ein großes Ding ist und dass das ein Riesenwurf ist. Und dass auch gerade Microsoft hat gedacht, dass seine Spieleplattform irgendwann auch mal so eine Media-Station wird, wo dann einfach Spiele und Film gleichzeitig stattfinden. Aber das hat sich halt alles nie realisiert dann.
Liegt vielleicht daran, dass wenn man das wirklich machen wollte, man vielleicht auch Geld ausgeben sollte und nicht Filme dreht, die so aussehen, als ob irgendwie mein Kumpel mit seinen Kumpels im Hinterhof ein Wochenende lang für 2,50 Euro einen Film gedreht hat.
Ich denke, das wäre zumindest hilfreich gewesen, wenn das nicht der Ansatz gewesen wäre. Die tatsächlichen Hintergründe sind vielfältiger. Wir haben das in 10 Jahre klüger mal im Rahmen des Rückblicks auf die Xbox One haben wir das diskutiert. Das war ja der letzte große Push in diese Richtung und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als eigentlich Smart TV schon in den Startlöchern stand und kein Mensch mehr irgendeine fette Konsole oder irgendeinen sonstigen Media-Set-Top-Box-Klotz gebraucht hat, um sowas wie Streaming oder Ähnliches auf seinen Fernseher zu bringen. Und seitdem ist da der letzte Nagel eingeschlagen vorläufig.
Aber wo wir schon bei fehlgeschlagenen Business-Ideen sind, können wir auch zu unserem ersten Film Dead Rising Watchtower kommen. Von 2016 oder 15, 2015.
Okay, jetzt weiß ich auch, was du meinst, ja.
Weil der interessanterweise, was ich vorher auch nicht wusste, in Deutschland ist der einfach auf DVD Blu-ray rausgekommen. Ich habe jetzt auch mir so eine Blu-ray-Doppelbox gekauft mit den beiden Filmen zusammen. Und aber ursprünglich ist das eins der ganz wenigen, ich glaube, es gibt nicht mal 10, Crackle Originals. Und ich glaube, Crackle hat es nie nach Deutschland geschafft, aber das war quasi so ein, ja, war das jetzt ein Netflix-Konkurrent oder ein YouTube-Konkurrent? Man weiß es nicht. Es war was in der Mitte, denn die Idee war, wir zeigen komplett Filme im Streaming kostenlos, aber mit Werbung. Und ja, also das hat, da haben die am Anfang richtig Geld reingepulvert, vor allen Dingen, nachdem es dann von Sony gekauft wurde. Und dann haben die da tatsächlich so mittelgroße Filme gedreht, nur für diese Plattform. Oder weltweit haben sie die dann verkauft, aber in Amerika für diese Plattform. Was natürlich als Businessmodell der Wahnsinn ist, wenn du dir überlegst, dass dein Hauptkonkurrent YouTube ist, wo irgendwelche Teenager für 0 Euro dir den ganzen Content online stellen und du bist viel kleiner, aber drehst irgendwie für 10 Millionen Film, den dann ein paar People angucken und deine einzigen Einnahmen sind die Werbung. Sony hat es dann irgendwann auch an die tolle Firma Chicken Soup for the Soul verkauft. Die haben das dann weiter versucht und dann ist es irgendwann komplett alles zusammen pleite gegangen. Heutzutage gibt es immer noch Plattformen in diese Richtung. Also Tubi ist, glaube ich, die größte. Aber die arbeiten halt mit, die haben auch Originals, aber das ist halt wirklich das Billigste vom Billigen und die haben halt vor allen Dingen so ganz viele so Schundfilme aus den letzten Jahrzehnten, also so wirklich die billigsten Weihnachtsfilme, die billigsten Actionfilme, die billigsten Melodramen, so, und das kriegt man da alles und das mag irgendwie funktionieren, aber die Idee hier irgendwie ein halbwegs richtiges Budget auf die Beine zu stellen, um es dann umsonst zu zeigen und zu hoffen, da irgendwie den einen oder anderen Werbespot dazwischen zu verkaufen, das hat nicht funktioniert. Es hat sich ja eher in die andere Richtung entwickelt, dass mittlerweile selbst die Plattform, wo du 10 Euro im Monat bezahlst oder 20 Euro im Monat bezahlst, dir dann trotzdem noch Werbung zeigen. Ne? Das ist, ja. Da sind wir
die
jetzt
du,
schon angekommen.
Die du für weitere 2-3 Euro dann ausschalten kannst.
Genau.
Was dann aber auch klar macht, was ungefähr der Ertrag ist, den man vielleicht von einem Werbekunden erwarten kann. Ich meine, Amazon hat ja auch, ne, Amazon Prime Freevee oder so gibt's doch auch noch. Da gibt's ja auch noch so einen kostenlosen Werbekanal, oder?
Das haben die auch schon wieder eingestellt, oder?
Ach, das ist schon wieder weg. Ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, das hatten die ganz kurz. Genau, stattdessen haben sie jetzt die Werbung ins Normale gepackt.
Genau, also das ist ja auch hier, wie heißt das, von Sky, Wow oder so, der Streamingdienst, ne? Die ballern dir ja auch Werbung davor und ich glaube, Netflix ist noch so ein Holdout und so, aber das, man möchte meinen, dass das ein Modell ist, das vielleicht Schule machen wird.
Nee, ich glaube, Disney Plus und Netflix haben jetzt auch jeweils sozusagen, da ist es nicht so wie bei Amazon. Bei Amazon ist es ja so, dass der ursprüngliche Abo-Preis sozusagen beibehalten wurde und dann sozusagen, jetzt musst du extra zahlen, um keine Werbung zu haben. Und bei Amazon und Disney, die haben, glaube ich, Tiers eingeführt, die zumindest bei ihrer Einführung unter dem lagen, was man damals für das normale Abo bezahlt hat. Und da konnte man quasi downgraden und irgendwie 4-5 Euro sparen und hat dafür dann Werbung bekommen. Also da ging das dann in die Richtung. Und ich glaube, die haben das mittlerweile alle. Zumindest als Möglichkeit.
Hat Apple das schon?
Nee, Apple hat das nicht. Nee. Aber Apple kostet ja eh nicht so viel. Die haben ja auch kaum was.
Ja. Stimmt. Ich habe vergessen, dass es bei der Netflix ja auch diesen niedrigeren Tier gibt oder sowas. Bei Wow ist es ja aber, glaube ich, so, dass es, knallen die das überall rein oder kann man das da auch? Gibt es da auch ein werbefreies?
Ich weiß es nicht, aber Wow ist ja immer so ein bisschen auch, also für mich Premiere immer noch in meiner Generation. Und bei Premiere war das ja immer schon so. Also selbst wenn du die 60 Euro bezahlt hast, liefen bei den Fußballspielen damals trotzdem dann Werbung, ne?
Ja, in meiner Generation ist es Teleclub.
Okay, dann sind nicht mal wir sind in derselben Generation. Du bist noch älter.
Ich kann mich zumindest noch erinnern an Teleclub. Und das wurde dann zur Premiere und das wurde zu Sky. Und jetzt ist es alles beides.
Jetzt haben alte Männer vom Krieg erzählt, ne?
Ja, schön, oder? So, aber jetzt ist Schluss. Das Gestrampeln muss aufhören. Wir müssen über Dead Rising reden.
Ja, also wie gesagt, ein Crackle Original und von Legendary Digital produziert, was auch lustig ist, weil Legendary ist immerhin so das ein ziemlich großes Hollywood-Studio, das die meiste Zeit immer mit Warner zusammengearbeitet hat. Und die haben so kleine Filme gemacht wie King Kong, Dune, Dark Knight. Und die haben dann extra hierfür wahrscheinlich oder für noch so 2-3 andere kleinere Projekte dieses Digital gegründet. Da lief unter anderem, haben die auch die beiden Teile von The Thinning gemacht, so einer YA-Adaption mit Logan Paul in der Hauptrolle. Ich glaube, das ist auch mal so für einen besoffenen Videoabend ganz gut, mal sich das anzusehen. Aber das ist auch irgendwie eine merkwürdige Unternehmung. Und das gibt's irgendwie bis heute, hat aber seit 2018 keinen Film mehr rausgebracht. Also das ist dann auch, es hat sich dann auch verlaufen.
Gibt's witzigerweise in der Spielebranche auch Parallelen zu. Da hatten auch einige große Publisher halt so Grabbeltisch Sublabels. Also da gab es zum Beispiel Activision Value und Activision Value hat dann das berüchtigte Soldier of Fortune 3 und sowas rausgebracht oder so irgendwelche Jagd- und Angelspiele und lauter so ein Kram, wo so einfach so Low-Budget-Zeug rausgeballert wird.
Ja, das hatten natürlich die ganzen großen Hollywood-Studios vor allen Dingen in der Hochzeit des DVD-Hypes, ne? Die hatten alle so Labels mit ihren, wo dann zu großen Kinohits die Teile 2, 3 und 4 für den Apple und Ei mit neuen Schauspielern direkt DVD gekommen sind. Die hatten meistens dafür dann auch extra Labels, ne?
Ja, die guten Starship Troopers Fortsetzung.
Ja, sowas. Genau. Aber das war ja, Starship Troopers kann man ja noch verstehen, da gibt es ja Publikum für. Aber während der absoluten Hochzeit der DVDs, wo es ja wirklich reine Goldgräberstimmung war, es vollkommen egal war, was du rausgebracht hast, du hast dich dumm und dämlich verdient. Da wurde ja jeder Film, der im Kino nicht mega gefloppt ist, dann direkt fortgesetzt. Ne? Also Eiskalte Engel 2 bis 5 und also selbst zu völlig vergessenen Filmen gibt es dann teilweise noch erstaunlich viele Direct-to-DVD-Fortsetzungen.
Ja, heutzutage halt Remake dann.
Wir haben neulich einen Marathon gemacht mit allen 7 Ein Hund namens Beethoven Film. Oder 8.
Geil. Sehr gut. Ja, also auch Dead Rising hat ja immerhin eine Fortsetzung gezeitigt. Wir fangen an mit Dead Rising Watchtower. Was das für ein Budget hatte, wissen wir alles nicht. Also ist relativ wenig überliefert zu der Produktion. In der Hinsicht, das Interessante vielleicht, die Regie kommt von Zach Lipowski, wo man erstmal sagt, habe ich noch nie gehört, aber das ist der Typ, der das Final Destination Bloodlines gemacht hat, was er jetzt vor kurzem, sagen wir mal, durchaus ein angenehmes Raunen im Saal ausgelöst hat.
Ja, also der Mega-Hit, ne, kann man so sagen, erfolgreichster Teil der Reihe und der ist ja völlig durch die Decke gegangen. Da hat er sich auch irgendwie lange für Zeit gelassen. Ich glaube, der hat 6 Jahre davor nichts gemacht. Der hat vor dem Film, also vor Dead Rising Watchtower, hat er schon die Lepreacon Origins gemacht. Das ist auch so Billigs-Horror zu der Lepreacon-Reihe. Oder Leprachauen für uns, die das damals in der Videothek noch gesehen haben und überlegt haben.
Ich glaube, das wird aber Leprechaun ausgesprochen im Englischen.
Dachte die Precken.
Nicht, Leprechaun.
Ja, guck mal, können wir alle nicht, einigen wir uns auf nichts und reden einfach über was anderes. genau, dann hat er noch den Kim Possible Realfilm gedreht. Also zu der berühmten Mädchen-Agenten-Reihe, Zeichentrickserie. Und er hat einen ziemlich tollen Film gedreht, der in Deutschland auf dem Fantasy-Filmfest lief. Freaks, was irgendwie so eine dunklere Version von X-Men ist. Und der ist ziemlich gut. Den fand ich damals super.
Okay. Ja, aber also, wie gesagt, also der hat sich auf jeden Fall gemacht, sozusagen. Es ging für ihn bergauf nach Dead Rising Watchtower.
Ja. Ja, also ich glaube, ja. Also ich weiß auch nicht, das Budget, ich habe auch versucht, das rauszufinden, ist nicht einfach. Die Angaben, die ich gefunden habe, erschienen mir alle nicht glaubwürdig. Vor allen Dingen, weil bei den Angaben, die ich gefunden habe, überall der zweite Teil deutlich teurer war als der erste. Das sehe ich noch nicht so, aber gucken wir mal. Ich würde schätzen, 10 Millionen vielleicht, so um den.
Hätte ich auch geraten.
Zu den Dreh. Also es ist jetzt, ich war am Anfang, also klar, ich kann das jetzt nicht so einschätzen, wie groß Dead Rising damals als Computerspielmarke war. Du kannst ja vielleicht gleich erst nochmal ganz kurz was zu dem Spiel sagen. Aber so dafür, dass ich jetzt wusste, das ist ein Crackle, ich wusste es gar nicht, aber ich habe einen Vorspann gesehen, das ist ein Crackle-Original von Legendary Digital, habe ich gedacht, der Film sieht billiger aus, als er dann tatsächlich aussah. Also rein von dem, was man dann da vom Budget auf der in Anführungszeichen Leinwand sieht, war ich leicht positiv überrascht, sagen wir das mal so. Ich hatte da noch weniger Produktionswerte erwartet.
Ja, ich hatte alleine schon, ich hatte mir es gibt die Blu-ray als Double Feature, das habe ich mir gekauft. Und alleine schon von dem Aussehen der Cover und sowas hatte ich eigentlich auch Schlimmeres erwartet als das, was hinterher über den Fernseher gelaufen ist. Aber ja, wie gesagt, hätte jetzt auch gesagt, 10 oder vielleicht ein bisschen drunter, irgend sowas. Das wäre auch das, was ich geraten hätte. Aber keine Ahnung, es gibt ja auch so ein 2,5 halbwegs bekannte Schauspieler, die mal durchs Bild laufen. Also President Palmer aus 24, also Dennis Haysbert spielt da mit. Und Rob Riggle kann man kennen, der als Frank West, das ist die Figur aus den Spielen, da so zwischendrin immer mal zu sehen ist. Also hier und da, ne, und kann man sagen so, ja.
Virginia Madsen immerhin.
Virginia Madsen, genau.
Die Originalassistentin von Monk, bevor sie Monk verlassen hat, weil sie ja mit, was war das, Sideways so durch die Decke gegangen ist. Der war ja so ein Indie-Mega-Hit, wo es auch jede Menge Oscar-Nominierungen gab. Ich glaube, für sie nicht, aber das war ja so, ist ja völlig richtig gegangen. Und dann hat sie das mit Monk bleiben lassen, um stattdessen Kinokarriere zu machen. Und hat dann ein paar Jahre später einen Film namens Dead Rising Watchtower gedreht. Oh. Also, ob das die beste Idee war, kann jetzt jeder selber entscheiden.
Ja, genau.
Und Jesse Metcalf, also der Hauptrolle, das ist auch ein Name, den man kennt zumindest.
Ich kannte den überhaupt nicht. Den kennt man?
Ja, klar. Ich wüsste jetzt auch nicht, woher, aber das ist so einer von diesen. Also wenn ich mir jetzt eine fiktive, das ist einfach so einer von so, der überall rumgeistert. Ich glaube, wenn ich jetzt eine fiktive Biografie schreiben müsste, würde ich sagen, hat er nicht mitgespielt, aber so One Tree Hill oder sowas, also so ein Teenie-Schmacht-Serien-Ding, wo er dann irgendwie so übrig geblieben ist. Ich guck's nicht nach, also ja, stellt ihn euch einfach sehr vor, also sehr gut aussehend, ne, kann man nicht anders sagen.
Also er hat so eine Fernsehkarriere gemacht, mir sagte das alles nichts. Der kam nicht aus einer Ecke, in der ich unterwegs bin, so viel steht schon mal fest. Ich habe von seinem Namen, habe ich noch nie gehört, ich finde, er sieht aus wie Standard Hollywood Hauptdarsteller, der von so einem Hollywood Förderband läuft. Also einer, wo du denkst so, ja, okay, weißt du, aus dem wird nie groß was werden, aber er tut, was er soll.
Genau.
Auch insgesamt unauffällig. Ist auch einer, wo du, wenn du mir hinterher sagst, der war in 20 Filmen, die ich gesehen habe und ich hab's nur schon wieder vergessen oder so, glaube ich dir das auch.
Sag ich dir aber nicht. Weiß ich.
Nee, sag's mir nicht. Nee, ist für doch nicht zu treffen. Nun denn.
So, bevor wir jetzt die Story von diesem Film erzählen, ja, erzähl mal Dead Rising und die Story vom ersten Dead Rising-Spiel. Das heißt, worauf man sich eigentlich gefreut hat. Weil ich glaube, der Film kam nach dem zweiten Dead Rising-Spiel, aber vor dem dritten, ne? So in der Mitte.
Ja, und genau. Und er orientiert sich auch strukturell eher am dritten Teil. Aber was du gesagt hast, ist eigentlich schon richtig. Wenn man hört, es gibt einen Dead Rising-Movie, egal in welcher Form, dann denkt man an den ersten Teil. Das liegt auch daran, da gibt's vielleicht eine Minderheit, die mir widerspricht, aber eigentlich, glaube ich, kann man mit einiger Autorität sagen, Dead Rising 1 ist das eine richtig gute Spiel dieser Spielereihe. Und alles, was danach gekommen ist, wurde sukzessive schlechter. Das liegt unter anderem auch daran, dass nur das erste Spiel von Capcom direkt in Japan produziert wurde mit dem besagten Kiji Inafune. Und danach wurde das nach Kanada ausgelagert, zu einem Studio, das erst Blue Castle Games hieß und dann, ich glaube, Capcom Vancouver. Und das merkt man dem Spiel schon deutlich an, dass das von Japan zu westlichen Entwicklern gewandert ist, in der Art und Weise, wie das Ganze dargestellt wird. Dead Rising ist ein Spiel, das ist so, der erste Teil, der greift halt komplett Dawn of the Dead auf. Das heißt, du spielst Frank West. Frank West ist so ein Kriegsberichterstatter und auch so ein bisschen so ein leicht zynischer, hartgesottener Journalist. Und der lässt sich per Helikopter in der Willamette Mall abwerfen, die von Zombies überrannt ist. Ne? Also Zombies im Einkaufszentrum, ganz, ganz klassisches Szenario. Frank West sagt seinem Hubschrauber, ich brauche 72 Stunden für diese Story über diesen komischen Zombie-Ausbruch hier. Ich glaube, man weiß natürlich am Anfang noch nicht direkt, dass das Zombies sind, aber das dauert 5 Minuten. Und in 72 Stunden holst du mich bitte wieder ab. Und das Besondere an Dead Rising sind, würde ich sagen, so 3-4 Dinge. Das erste ist das, was sich hier schon andeutet, dass das Spiel...
Darf ich mal raten, nur anhand dessen, also ich habe jetzt, Full Disclosure, ich habe ein YouTube-Video angefangen, das die Stories der gesamten Dead Rising-Spiele zusammenfasst. Aber da habe ich nichts vom Gameplay oder so gesehen, sondern nur diese Zwischensequenzen. Und nachdem, ich habe den ganzen ersten Dead Rising Spiel mir durchgeguckt, das hat so 20 Minuten gedauert. Und dann habe ich überlegt, ob ich jetzt weiter gucke, aber dann waren die nächsten 20 Minuten waren erstmal irgendein Comic, bevor ich dann bei Dead Rising 2 angekommen bin und dann, aber ich weiß es vom ersten. Also was ich glaube, nachdem ich jetzt 3 Dead Rising Filme gesehen habe, eine Sache, die ganz wichtig ist selbstgebastelte Waffen.
Ja, also zumindest in den späteren Teilen sind es selbstgebastete. Im ersten sind es hauptsächlich halt vor allem Waffen, die du in diesem Einkaufszentrum findest oder so. Es geht um.
Okay, also zweckentfremdete Waffen / selbstgebastelte.
Alltagsgegenstände als Waffen.
Ja, das ist in den Filmen auch ganz groß. Das zweite scheint mir immer ein festes Timelimit zu sein.
Korrekt.
Also beim weil das in den Filmen auch immer so mitspielt und mich das verwundert hat, dass es jedes Mal vorkam. Genau, mehr weiß ich nicht.
Genau, also das ist das, was ich gerade anfing zu erzählen. Die Spiele sind ungewöhnlich, weil es immer diese Ticking Clock gibt. Und das bedeutet also, dass weil die Zeit ständig voranschreitet, gibt es Ereignisse in diesem Spiel. Da kommt dann sowas, oh, da hinten sind Überlebende, die wollen von dir gerettet werden. Aber es sind irgendwie zwei verschiedene Gruppen an zwei unterschiedlichen Orten und die Zeit reicht nur, dass du dich um eine kümmerst. Und das heißt, es ist ein Spiel, das darauf designt ist, dass wenn du das mehrfach spielst, dann kannst du dich halt an diesen Stellen entweder vielleicht unterschiedlich entscheiden und dann erlebst du auch kleine andere abweichende Geschichten, je nachdem, welche Gruppe Überlebende das gerade ist. Oder du spielst es vielleicht sogar so effizient im zweiten Durchgang, dass du dich jetzt halt um beide kümmern kannst. Und das ist tatsächlich ein relativ großes und zentrales Element, was auch ungewöhnlich ist, weil Spiele sowas eigentlich vermeiden, weil viele Spieler mögen das nicht, weil sie halt sagen so, ja, aber das ist ja blöd, das ist ja Content, den ich verpasse. Ich gehöre auch so ein bisschen zu dieser Gruppe. Ich kann anerkennen, was Dead Rising da macht, aber es ist schon so, dass man sich denkt, so, ja, das war jetzt cool, diese Geschichte, die ich erlebt habe, als ich versucht habe, diese Gruppe zu retten. Aber ich habe jetzt nicht so viel Bock, das Spiel irgendwie nochmal zu spielen, um dann zu diesem Zeitpunkt mich anders zu entscheiden und das nochmal zu erleben. Weil ich dann immer denke, ja, aber die ganze Redundanz vorher muss ich ja in Kauf nehmen, um dann zu diesem bisschen neuen Inhalt zu kommen. Aber das ist das eine Konzept, das Dead Rising auf jeden Fall auszeichnet. Das andere haben wir schon genannt. Also, Das Interessante ist, es erzählt eine Geschichte, die sich einigermaßen ernst nimmt. Frank West ist da, dieser Journalist, und der muss rausfinden, was da los ist. Und dann ist das eine Zombie-Seuche ausgebrochen, die dem Spiel hat das seinen Ursprung in so Insekten, in so seltsamen Wespen, die überall rumfliegen. Und wenn die Leute stechen, dann infizieren die mit diesem Zombie-Virus. Und du kannst dann hinterher auch die Wespenköniginnen zertreten und dann sterben Zombies im unmittelbaren Umkreis, weil du das machst. Und da gibt's auch die böse Pharmafirma, die dahinter steckt. Und das wird aber kontrastiert mit dem eigentlichen Gameplay, das total campy und albern ist. Also du läufst zwar rum und erschlägst Zombies irgendwie mit so einem Golfschläger oder sowas, aber du kannst denen halt auch so einen Baustellenabsperrungshütchen auf den Kopf setzen, das sieht man auch im Film. Oder es gibt da überall so große aufsetzbare Köpfchen von irgendwelchen fiktiven Maskottchen in dieser Spielwelt und sowas. Und dann sind die Zombies so desorientiert, weil sie auf einmal diese komischen Masken auf dem Kopf haben. Es gibt ziemlich brutale Tötungsarten, die aber halt auch so absurd übertrieben sind. Du kannst einen Duschkopf nehmen und den Duschkopf dem Zombie in den Kopf rammen und dann wird er so mit seinem eigenen Blut geduscht zum Beispiel. Was übrigens dazu geführt hat, dass das Spiel in Deutschland indiziert und ich glaube auch beschlagnahmt wurde. Was wiederum dazu führt, dass Dead Rising in Deutschland nicht so eine riesige Bekanntheit oder Verbreitung hat, weil das aus dem Verkehr gezogen wurde.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Damit sind wir in der ersten Szene von Dead Rising Watchtower, die in irgendwie so einer Hinterhofgasse spielt und wo, glaube ich, schon einiges davon direkt am Anfang losgeht, ne? Also er wird direkt von einem Clown-Zombie und einem Polizisten-Zombie verfolgt. Wir wissen noch gar nicht, wer er ist. Aber es geht direkt damit los, dass er einen Toaster und ein Auspuffrohr zweckentfremdet und dann einem von den beiden so Ventilatorenblätter so als Wurfwaffe benutzt und in den Kopf rammt. Und da dachte ich noch so, ja, das sieht ja relativ spaßig aus. Ne? Es hat zwar so einen halbschäbigen Digital-Look, der jetzt gerade im Zombie-Genre so gar nicht meins ist. Und es sah auch am Anfang so ein bisschen direkt danach aus, dass das Blut alles digital ist oder zumindest zu großen Teilen, was mir überhaupt nichts gibt. Aber sah erstmal okay aus.
Ja, es gibt bei Computerspielen gibt es den Begriff des Vertical Slice. Und der Vertical Slice ist im Grunde genommen ein einzelnes Spielsegment, in dem alle deine Features abgebildet sind. Ne? Also alle Spielmechaniken sind da drin. Es zeigt einen sehr typischen Levelaufbau. Und das ist die Idee ist, du machst etwas, was im Grunde genommen alles kapselt, was hinter in deinem Spiel drin sein soll, damit du anhand dessen schon sehr viele Dinge austarieren kannst und damit du schon einen Eindruck davon bekommst, ob das fertige Spiel hinterher was ist, was wirklich Spaß macht und auch über eine längere Zeit tragfähig ist. Und diese Eingangssequenz ist echt wie so ein Vertical Slice, wo irgendwie alles schon reingestopft würde, was diesen Film hinterher auszeichnen könnte oder auch sein Ausgangsmaterial. Und es ist aber dadurch auch, ehrlich gesagt, schon fast eine der besten Szenen in dem ganzen Film, weil so kondensiert kriegt man es leider danach nie wieder.
Genau, im Film heißt es dann Cold Open, ne? Der Fachbegriff. Gibt es auch schon länger, als es Videospiele gibt.
Kann schon sein, aber das Cold Open muss ja nicht per se sozusagen schon all sein Pulver schon mal da reinpacken.
Da hast du
das
recht.
Ist doch ein Unterschied. Und hier der Film, der zeigt ja auch zum Beispiel seine eine wirklich originelle, kann man darüber streiten, ob die gelungen ist, aber seine eine originelle Inszenierungstechnik, nämlich, dass man hier so quasi eine GoPro immer an die Waffe geheftet hat und man dann nicht aus der Ego-Perspektive, sondern aus einer Waffenperspektive verfolgt, wie der Zombie in den Kopf geschossen wird und ähnliches.
Ja, fand ich schon gut. Überhaupt, dass er das gemacht hat, hätten sie von mir noch viel extremer machen können, weil das irgendwie fizzelt das so ein bisschen aus. Ne? Am Anfang fällt einem das so richtig aus, aber dann wird es immer weniger. Ja, das ist halt so diese Digitalzeit, wo es noch so ein bisschen so Aufbrechstimmung war, was sich jetzt mit GoPros und diesen ganzen Minikameras auch ohne viel Geld machen lässt. Das war ja so die Hochzeit, nee, das war schon nach der Hochzeit von Neville Dean Taylor, ne? Also die mit, wie heißt der? Der Jason Statham-Film mit dem Stromstößen.
Ach so, Crank.
Ja, also die haben das ja danach noch viel extremer gemacht in anderen Filmen wie Ghost Rider 2 und Gamer. Die sind ja diese Vorreiter von diesen, wir packen die Kameras überall hin, egal wo. Ich habe da auch oft großen Spaß dran. Hier ist das dann nur so in so einzelnen Momenten mal hier und da. Aber besser als es gar nicht zu machen. Also einfach ja. GoPros irgendwie irgendwo hinzukleben und dann mal zu gucken, wie das Bild danach aussieht. Das ist immer noch besser, als wenn man kein Geld hat und irgendwie einfach raufhält. Das ist ja dann langweilig.
Wenn du schon mit zwei iPhones filmen musst oder sowas, dann mach wenigstens das Beste draus. Das ist halt, ja genau, das wird halt damals so wie heute die Drohnenaufnahmen, wo jeder Film sich fragt, was kann ich denn für eine Kamerafahrt noch mit einer Drohne machen?
Ja. Das ist immer am Anfang cool, wenn irgendwas super billig wird, dann hat man so 2-3 Jahre, in denen man sich freut und dann kippt's und es geht einem nur noch auf die Nerven. Also irgendwie so Drohnenaufnahmen in Indie-Filmen, die dann damit so ein gewisses Produktionsbudget vortäuschen. Ja, es ist halt so, man durchschaut das halt sofort und wenn dann nicht was wirklich Kreatives dahinter steht, dann ist es meistens einfach nur öde.
Ja, hier ist es halt, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, irgendwie cool. Es ist aber schon auch immer echt ein ganz schöner Bruch, ne, wenn das so dazwischen geschnitten wird. Es ist schon sehr frappierend, immer wenn dann auf einmal so diese Ego-Aufnahme kommt. Ich nehme an, deswegen haben sie es vielleicht auch nur sehr, sehr wohldosiert eingesetzt. Aber das Problem ist halt, dass der ganze Rest ist halt einfach, ja, halt billig runterproduziert, ne? Und dann wünscht man sich schon, dass er noch mehr experimentiert hätte.
Ja, also irgendwie im ersten Teil. Also meine Theorie ist zu den Produktionswerten des ersten Teils, die haben sich so, man kennt das ja aus Filmen, die an Filmsets spielen. Da gibt's ja immer diese in Filmstudios diese Straßenzüge, die da immer stehen und die man da mieten kann, ne? Mhm. So eine typische New Yorker Szene oder was weiß ich. Es gibt ganz viele so Zweiter Weltkriegsecken, wo man dann wo dann ganz viele Filme schon gedreht wurden, die dann in Babelsberg stehen. Und die scheinen mir eine so eine Straßenecke sich gemietet zu haben für die ganze Zeit, wo dann so verschiedene Läden sind, wo das spielt und so, weil das spielt dann im Endeffekt mit einigen Ausnahmen von so Sets, die man eh klein bauen kann. Also alles, was ein bisschen größer ist, scheint mir so genau an einer Ecke zu spielen. Da ist dann dieser Shop, in dem sie lange sind und um die Ecke ist direkt dieses große Tor, wo sie versuchen müssen, dann aus der abgeschotteten Stadt wieder rauszukommen. Also das scheint mir wirklich so, was weiß ich, insgesamt so 250 Meter vielleicht. Und da ist das alles. Aber dadurch, dass sie das zumindest das gemietet haben und dann einigermaßen geschickt drumrum schneiden, wirkt das alles so für diese Größe von Film schon ziemlich groß, dadurch, dass sie diese Sets überhaupt haben und dann auch einige Autostunts und so da drin machen und so. Das sind Sachen, die man in anderen Filmen dieser Größenordnung alle eher so gar nicht sieht.
Ja, wie gesagt, also es wirkt, also man merkt, es ist schon oberhalb von so kompletten No-Budget-Studentenfilm. Aber ja, es ist teilweise schon auch sehr, sehr öde und sehr monoton, wenn man sich dann lange in irgendwie den gleichen Umgebungen aufhält. Wir müssen mal ganz kurz vielleicht erzählen, worum es überhaupt geht, weil die Story ist nicht die von Dead Rising 1, die ich gerade erzählt habe, sondern wie gesagt, die ist strukturell so ein bisschen ähnlich der Erzählung von Dead Rising 3, also wie die Gruppe zusammengesetzt ist und so weiter und so fort. Hier geht es um Chase Carter, ein ebenfalls ehrgeiziger, zynischer Journalist, der nach diesem Zombie-Intro vor so einem Quarantänezentrum in einem, ich nehme an, Footballstadion oder sowas, da berichtet er auch von der Zombie-Seuche, die gerade ausgebrochen ist. Es gibt ein bislang zuverlässiges Heilmittel, nämlich Zombrex, das kommt auch aus den Spielen, und das versagt jetzt aber an diesem Checkpoint auf einmal, und dann wird der Quarantäne-Checkpoint überrannt, Chase flüchtet, trifft so mit so einer kleinen Gruppe anderer Überlebender. Und die versuchen sich jetzt also zum Ausgang dieser Quarantänezone insgesamt durchzuschlagen, wo dann so ein Militärstützpunkt ist, der mutmaßlich Sicherheit verspricht. Und die tickende Uhr, die stellt das Militär auch gleich bereit, die nämlich sagen, sie werden jetzt nach Ablauf von so und so viel Stunden Brandbomben über dem gesamten Gebiet abwerfen. Und das Ganze wird nochmal ein bisschen schwieriger, weil es in dem Gebiet jetzt auch eine offensichtlich von Till Lindemann angeführte Motorradgang gibt.
Die so aussieht, über die müssen wir noch reden, aber so, also nochmal so ein bisschen, als erstmal, so dass man sich's gut vorstellen kann, das spielt in einer Welt, in der das nicht die erste Zombie-Epidemie ist, sondern gab schon mehrere und die wurden dann halt mit diesen Medikamenten unter Kontrolle gebracht, aber es gibt immer mal wieder Ausbrüche, was daran liegt, dass Leute, die schon infiziert sind, aber sich mit Zombrex am Menschsein halten, dass da dann doch immer mal was schief läuft. Irgendjemand bekommt das nicht rechtzeitig und so. Und deswegen gibt es immer mal wieder neue Ausbrüche. Und die werden auch alle so ein bisschen schief angeguckt, die quasi diesen Virus in sich tragen, aber die Medikamente nehmen, weil sie ja sozusagen potenziell gefährlich sind und doch zu Zombies werden könnten. Und dieses, was du gerade erzählt hast, das ist ja quasi schon der Twist, dass das Zombrex nicht funktioniert. Das kommt ja erst viel später raus, weil am Anfang, nachdem diese Zombie-Epidemie ausbricht, ist die Theorie, dass es wohl einen neuen Strain von Virus gibt, der, wo das nicht mehr hilft, oder sogar einen, der durch die Luft übertragen werden kann und nicht mehr nur durch Bisse. Also dieser ganze Film fühlt sich sehr viel anders an, wenn man im echten Leben die Corona-Pandemie durchgemacht hat, weil man dann auch viele dieser Begriffe und so, die sonst eigentlich wissenschaftliches Kauderwelsch sind, das sind ja alles so Begriffe, die wir jetzt in unseren allgemeinen Sprachgebrauch übernommen haben in den Corona-Jahren, dank Podcast hören jeden Tag. Deswegen war das da ganz lustig. Und deswegen darf auch erstmal niemand aus diesem Gebiet raus, weil die halt Angst haben, dass wenn da jetzt irgendjemand mit diesem neuen Virus rauskommt, dass dann, dass das jetzt halt in ganz Amerika damit infiziert wird. Und deswegen ist deren erste Aufgabe, dass sie quasi aus dieser abgeschotteten Zone jetzt beweisen müssen, dass sozusagen das Medikament schuld war und nicht der Virus, weil ansonsten, wenn sie das nicht beweisen, werden sie eh nicht rausgelassen. Das heißt, sie müssen erst beweisen, wir sind nicht gefährlich, und dann müssen sie noch zum Ausgang kommen. Das sind so die zwei Stufen, würde ich mal sagen.
Ja, und es gibt noch eine Parallelhandlung mit Chases Kollegin Jordan, die hat's rausgeschafft hinter diese Absperrung des Militärs, und die forscht jetzt dann quasi in den Reihen des Militärs nach deren Plänen und findet dann auch raus, dass es natürlich finstere Machenschaften gibt. Und es gibt jetzt einen neuen Zombrex-Medizin-Chip, den kannst du dir implantieren lassen, weil wenn du infiziert bist von der Zombie-Seuche, brauchst du regelmäßig Zombrex, um zu verhindern, dass du dich in einen Zombie verwandelst. Und wenn du dir so einen Chip implantierst, dann gibt er dir halt die nötige Dosis regelmäßig. Und das Militär plant offensichtlich, das zu benutzen, um alle Leute zu tracken. Das ist dann hinterher der große Reveal. Das ist auch das Project Watchtower, das namensgebende. Und auch das, ne, da gibt's ja auch wieder Parallelen zu Corona, weil das sind ja genau die Verschwörungstheorien, die sich teilweise dann um Corona ranken. Ne? Also, dass Leute glauben, dass die Impfkampagne eine finstere Verschwörung der Regierung ist, weil sie dir damit irgendwie irgendwelche Nanoroboter oder Tracking-Chips injizieren wollen. Also auch das wird schon hier vorweggenommen und wir können nur spekulieren, ob Dead Rising Watchtower schuld ist an all diesen Verschwörungstheorien.
Ich weiß auch nicht genau, also das ist ja im Film so ein bisschen Science-Fiction, diese Idee, aber ich kenne mich da jetzt nicht genau aus. Aber ich bin der Meinung, dass das für Insulin so mehr oder weniger genau das gibt, oder? Dass man nicht sich jeden Tag spritzen muss, sondern da gibt's, glaube ich, so Sachen, die man sich einpflanzen, spritzen kann, die dann sozusagen monatelang automatisch das abgeben. Also ich glaube, da gibt's.
Also einen Monat kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die einzelne Dosis Insulin eigentlich zu groß. Da musst du ja so einen Tank dann noch irgendwo drauf montiert haben, ehrlich gesagt.
Kann sein. Also irgend sowas gibt's da in der Richtung.
Also ich habe als Zivildienstleistender Insulinspritzen gegeben. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flüssigkeit, die man da in einem Monat da verspritzt, dass man das da tatsächlich einfach so über irgendeinen Chip oder so machen kann. Vielleicht ist es auch effizienter geworden, weiß ich nicht.
Finden wir nachher mal nach dem Podcast raus. Aber Corona gab es da 2015 ja noch nicht. Dementsprechend, also die andere offensichtliche Parallele ist natürlich so die HIV-Pandemie in den 80ern. Auch mit dem, dass sozusagen Teile der Gesellschaft die Infizierten als tickende Zeitbombe sieht. Und es gibt dann auch also als ganz deutlichen Bezug, gibt es dann auch so Protestschilder, auf denen steht, Gott hates Zombies. Und damals war das ja immer Gott hasst Schwule dann in den 80ern auf den Protestschildern. Das ist auch klar daran angelehnt. Da wird nicht viel draus gemacht, aber es ist auf jeden Fall da.
Ja, es ist ja auch gar nicht so untypisch, ne? Also Verschwörungstheorien und dann kommt ein Film oder ein Filmdrehbuch und sagt, ja, aber was, wenn die Irren recht haben? Also da könnte man eine lange Liste wahrscheinlich machen, die auf diesem Prinzip basieren.
Ist auch alles, also ist okay, finde ich, diesen ganzen Verschwörungskram. Auch dadurch, dass Dennis Haysbert den Anführer der Armee da spielt. Das ist alles das ist jetzt alles nicht sonderlich überraschend. Sie machen dann noch einen Twist dazwischen, weil man erst glaubt, die Auflösung ist, dass die Pharmaindustrie schuld ist. Und dann nein, die Pharmaindustrie sind die Guten und das Militär sind die Bösen. Also zumindest Teile der Pharmaindustrie sind die Guten. Und so, das ist noch ein Twist mehr, als man jetzt zum absoluten Minimum gebraucht hätte. Das ist schon okay. Ich muss auch sagen, der Film ist, also der Horror für mich, als ich losgelegt habe, war ja vor allen Dingen, dass der 118 Minuten lang ist, wo man sich am Anfang fragt, warum? Mhm. Und am Ende fragt man sich immer noch ein bisschen, warum? Aber ja. Ich fand, den ersten konnte man da schon gut gucken. Also der hat zwischendurch, die Setpieces waren okay und diese Verschwörung hat mich so halbwegs da mit den ganzen Anspielungen jetzt auf AIDS und Schieß mich tot, das hat mich so halbwegs bei der Stange gehalten. Das war schon alles okay.
Ja, ich habe mich da auch schon relativ durchgegähnt. Also am Ende des Films weiß man immerhin, woher diese enorme Laufzeit kommt, nämlich daran, das liegt daran, dass sie Frank West, die Figur aus dem ersten Dead Rising, in den Film integriert haben, der ständig...
Meinst du, das war von Anfang an so oder haben die das nachgedreht?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich vermuten, dass das von Anfang an so geplant war, weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, warum sollte man das nachdrehen?
Weiß nicht, weil man Rob Giggle bekommen hat oder Cracker hat gesagt, wir brauchen noch einen Star oder Schieß mich tot oder die erzählen ja auch manchmal so Hintergrundsachen, dass man die vielleicht, dass das Testpublikum den Film nicht verstanden hat. Also nochmal, es gibt zwischendurch immer, also dieses Element kennt man aus ganz vielen anderen Filmen, mir fällt bloß gerade keiner ein. Aber während sozusagen die eigentliche Handlung läuft, schaltet man andauernd in so ein Fernsehstudio, wo eine zunehmend genervte Journalistin und dieser Überlebende der allerersten Zombie-Epidemie, der irgendwie mittlerweile so ein Star-Buchautor ist, der da jetzt als Experte sitzt. Und die beide führen jetzt quasi live durch diese Sonderlage, wo jetzt quasi tagelang oder zumindest stundenlang live die ganze Zeit berichtet wird. Und man muss das irgendwie am Laufen halten, ne? Also quasi eine Version von dem umgefallenen Champions-League-Tor in Dortmund, aber mit Zombies. Und wir sehen immer wieder dahin und kriegen da so ein paar Infoschnipsel und so. Aber hauptsächlich ist das mehr so eine Saturday Night Live Comedy-Nummer, ne? Weil der Frank Heine, der haut halt immer so Stammtisch populistische Meinung daraus und meint, ja, wir müssen halt platt machen und Waffen bauen und schieß mich tot und der Staat ist schuld und alles Verschwörung. Und die Journalistin ist nur noch genervt, weil er ja auch zwischendurch an Avancen macht und sie anfasst und so. Und das ist eigentlich mehr so eine Comedy-Nummer, die man nach 30 Sekunden durchschaut hat und die dann aber 2 Stunden lang immer und immer wieder kommt und einen nur noch nervt.
Ja, ich habe auch überlegt, ob Rob Riggle damals vielleicht auch irgendwo bei Crackle angestellt war und ob das so Cross-Promotion ist oder sowas. Das ließ sich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Auf jeden Fall, genau. Also es ist von der Idee oder naja, vom Format oder Struktur her so ein bisschen wie Robocop, Starship Troopers oder sonst irgendwas, wo zwischendrin immer wieder auf so diese Mediendinger reingeschnitten wird. Aber die sind hier viel zu lang. Dann ist es beim ersten Mal noch irgendwie ganz amüsant, weil Rob Riggle, ne, der spielt ja auch regelmäßig das humorige, überhebliche Arschloch. Und so spielt er halt auch den Frank West, also den Helden des ersten Spiels. Und wenn der da so sitzt wie so ein typischer Grifter, ne, also halt so ein Typ, der jetzt dieses Buch geschrieben hat, weil er die eine Zombie-Apokalypse überlebt hat und deswegen jetzt seine Weisheiten an die Welt durchgibt, wie man eben in der Zombie-Apokalypse agieren muss und wie man da als Überlebender durchkommt oder sowas. Und der erzählt natürlich einfach nur Scheiße und Anekdoten aus dem, was ihm passiert ist und ist eigentlich als Experte völlig wertlos und ist eine Parodie dessen, was dann im US-Fernsehen häufig ja trotzdem passiert, dass die halt irgendwelche Schaumschläger einladen, nur weil die halt gute Schlagzeilen liefern. Und es ist, wie gesagt, beim ersten Mal denkt man noch so, haha, aber dann kommt das wieder und wieder und ist auch viel zu lang und es ist einfach immer wieder die gleiche Formel, die da abgespult wird. Und das, weiß ich nicht, würde mich nicht wundern, ich habe nicht nachgezählt, aber würde mich nicht wundern, wenn es eine Viertelstunde oder sonst irgendwas auf den Film draufpackt. Und da denkt man hinterher schon so, okay, das wäre eindeutig verzichtbar gewesen.
Also es wirkt ja auch echt so, als ob die da einfach so einen Nachmittag so eine Impro-Session gemacht haben. Einfach 2-3 Stunden lang einfach irgendwas gelabert haben und dann haben die sich da die, in Anführungszeichen, besten Stückchen rausgesucht. Das wirkt ja auch überhaupt nicht irgendwie auf den Punkt oder geschrieben. Das wirkt echt wie einfach eine komplette Impro-Session mit so ungefähr so ein paar Talking Points und das war's.
Ja, 100%. 100% hatte der kein Skript. Also dann, die haben dem halt gesagt, hey, mach dein Ding. Und dann hat er sich da halt einfach hingesetzt und hat halt Zeug zusammen improvisiert. Da wette ich drauf.
Ja, wirkt auf jeden Fall so. Und dann ist es aber halt nicht gut. Und das hat dann dadurch auch überhaupt nicht mal ansatzweise diesen Biss wie bei Starship Troopers. Es ist halt einfach, der ist ja auch wirklich so grenzdebil, dass man das jetzt, also das nimmt man überhaupt nicht ab. Also, dass da irgendwie Biss hintersteckt oder irgendwas wirklich karikiert wird. Das war, ich meine, Rob Riggle nervt mich eh in der Regel. Soll er natürlich auch, weil er nur Rollen spielt, die nerven sollen. Aber ich will dann schon irgendwie auch ein Payback dafür haben, dass ich mir das angucke und das habe ich hier überhaupt nicht bekommen.
Ja. Ja, wie gesagt, das erste Mal war es okay und alles, was danach kam, war so, oh shit, ey. Warum macht ihr das? Nein, hör auf, dich zu schlagen, Film, bitte. Naja.
Virginia Madsen, die ja dann sozusagen jetzt von, wie gesagt, von Sideways und so kommt und eine kurzzeitig eine angesehene potenziell Oscar-Schauspielerin war, die darf dann hier auch gleich in der ersten Szene ihre kleine Tochter, die Zombie geworden ist, mit einem Schweizer Taschenmesser umbringen. Und hat danach aber die ganze Zeit diese Einbildung, dass sie noch lebt. Also wenn sie dann mit anderen Leuten darüber redet, dann sagt sie immer, ja, wir müssen die ja wiederfinden und was weiß ich. Also sie kann damit nicht umgehen, was auch irgendwie so eine dramatische Rolle ist, die sie aber nicht mal hier gut zustande bekommt. Also man versteht dann schon, warum diese Oscar-Rolle, warum sie die dann nach Sideways doch nicht noch weitere Rollen in diesem Metier gefunden hat oder jedenfalls nicht viele. Das sieht man dann hier schon. Also sie, das ist jetzt nicht so gelangweilt runtergespielt, wie man das manchmal von so ehemaligen Stars sieht, die dann in C-Ware mitspielen, sondern das wirkt leider schon so, als ob sie das ernst nimmt. Aber das ist halt nicht gut. Also es liegt natürlich zur Hälfte auch am Drehbuch, dass ihr wenig gibt. Aber das wirkt echt schon so wie, wir können hier eine ernstzunehmende Schauspielerin kriegen. Die schreibt ja nochmal was Wichtiges da rein. Aber das ist ja völliger Quatsch und funktioniert nicht.
Ja, also man sieht nicht, wie sie das Kind umbringt. Das ist alles Post-Fact. Ne? Die treffen die und sie kniet neben der Leiche dieses Kindes und da liegt dann das blutige Messer rum oder sowas. Aber der Film ist jetzt nicht so krass, dass man das sehen würde. Und ja, ich hatte den gleichen Eindruck, also der Film versucht da auch so ein bisschen auf Emotionen zu machen. Sie stirbt ja dann auch, weil dann sie auf so ein anderes Zombie-Kind trifft und dann sieht sie darin irgendwie ihre Tochter und ne, gibt sich dann quasi dem hin, dem Schicksal, und das funktioniert alles nicht. Und das ist halt auch bedauerlich. Der Film hätte halt wenigstens komplett draufsetzen sollen, okay, ich bin einfach nur bekloppt. Und versucht aber so ein bisschen, was ja auch, sage ich mal, in der Vorlage so enthalten ist, ne, eine Mischung aus etwas, das absurd ist und übertrieben und kurios, aber dann auch einen ernsten Tonfall hat. Es hätte aber vielleicht besser gelassen. Ich glaube, er hätte sich besser entschieden, auf das Übertriebene zu setzen, so wie er ja auch einsteigt, anstatt diese Elemente da noch mit reinzubringen, weil das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und ja, wie gesagt, er hat auch nicht das Drehbuch dafür.
Die hebeln sich auch alle gegenseitig aus. Jedes Mal, wenn ich so ein bisschen in den Figuren oder in der Verschwörung drin war, kam Rob Wiggle, hat irgendeinen Quatsch erzählt und ich war sofort wieder aus der Atmosphäre raus. Ne? Also das führt natürlich auch noch dazu, dass diese ständigen Einblendungen, die wirken, als ob die aus einem ganz anderen Film wären. Das bisschen, was an Atmosphäre noch da ist, machen die dann auch jedes Mal zuverlässig kaputt.
Ja, und sie haben ja dann das eine große Ding, was sie noch versuchen, ist ja einen großen One-Shot zu machen, also eine große One-Shot-Sequenz, wo eine durchgehende Kameraeinstellung während einer Action-Sequenz verfolgt wird. Das waren sie auch so stolz drauf, dass sie das sogar als so ein Mini-Making-of-Clip auf meiner Blu-ray hinterlegt haben.
Soll ich dir was gestehen, André?
Ja, bitte.
Ich habe es nicht gemerkt. Also ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, die Extras sind kein extra Menü bei mir gewesen. Wir haben, glaube ich, dieselbe Blu-ray. Sondern die sind quasi auf der Hauptübersichtsseite, wo man auch auf Play drückt auf der Blu-ray. Da stehen auch alle Extras. Das sind nicht viele, das sind 2-3 Stück. Ne? Also kannst du Film, Play und dann kannst du das extra erklären. Und nachdem ich den Film dann durch hatte, bin ich ja wieder ins Menü zurück. Und dann stand da Warner da, das mit der One-Take-Shot und dann als Making-of-Ding. Und ich konnte mich nicht erinnern, welche das war. Also ich habe es während des Films wirklich nicht mitbekommen. Und ich war aber auch zu faul, das anzuklicken. Also weiß ich bis heute nicht, was jetzt eigentlich die One-Shot-Szene war. Das kannst du mir jetzt verraten.
Ja, das ist der Kampf um diesen, ich glaube, es ist ein Schulbus, also irgend so ein Bus herum. Und wie gesagt, also die Extras sind leider sehr enttäuschend. Bei meiner Blu-ray sind die, glaube ich, in einem extra Untermenü. Vielleicht ist das der große Unterschied. Ja, das habe ich bekommen für mein Geld. Nochmal einen eigenen Menüpunkt. Und das sind aber alles so ganz kümmerliche Sachen. Das waren wahrscheinlich mal Sachen, die halt begleitend auf YouTube oder so veröffentlicht wurden. Und das ist dann halt so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten ist dieser Clip, in dem sie das erklären. Und es ist noch der längste, dass sie halt 17 Mal diesen einen One-Take da gemacht haben. Und ich fand schon, dass er auffällt in dem Film, aus genau den Gründen, warum ich diese One-Shot-Sequenzen eigentlich hasse, wenn die nicht mit wirklich diesem monströsen Aufwand gemacht werden, wie in sowas wie 1917, bedeutet das eigentlich immer nur, ja, die Inszenierung leidet und die Choreografie leidet. Das ist ja auch zum Beispiel beim, ich glaube, es ist Tom Yung Gong, bei dem Tony Jaa-Film, wo sie auch diese große One-Shot-Sequenz gemacht haben. Das ist scheiße, die Choreografie ist halt einfach scheiße. Wenn du irgendwie 3 Minuten ohne Schnitt ununterbrochen das Ding durchchoreografieren musst, dann darfst du dir halt nicht Sachen einfallen lassen, die zu kompliziert sind. Oder wo Tony Jaa, nachdem er sie 2-mal gemacht hat, schon erstmal 1 Minute verschnaufen muss. Und so sieht das dann halt aus. Und das Problem hatte ich hier auch. Du merkst einfach, wie langsam und vorsichtig dieser Schauspieler in dieser Actionsequenz agiert und dann den Fuß quasi den Zombies hinhält, damit sie ihn endlich greifen und wieder wegziehen können, weil das halt so ein durchgehender, weiß ich nicht, 2-3 Minuten Take ist, und um Himmels Willen, wenn jetzt da irgendwie er seinen den entscheidenden Punkt verpasst, wo der Fuß halt vom Zombie ergriffen werden muss oder sowas, müsste die ganze Scheiße nochmal neu drehen. Und sowas merkt man denen halt viel zu häufig an, und deswegen mag ich sie schon generell nicht. Und hier merkt man es, indem das alles sich vorwärts bewegt, nach Action-Szenen-Maßstäben, wie einfach Lava, die den Berg runterfließt.
Ja, also wie gesagt, mir ist es nicht mal aufgefallen. Ich habe aber auch viel mitgeschrieben. Vielleicht habe ich dann während des One-Takes einfach 3-mal in meinen Blog geguckt und habe gar nicht gemerkt, dass es keinen Schnitt gibt.
Angefangen zu dudeln.
Damals als Victoria, also der deutsche Film von Sebastian Schipper, im Berlinale-Wettbewerb lief. Und wenn Filme im Wettbewerb von A-Festivals laufen, ist es in der Regel so, dass man vorher nichts über die weiß, außer so eine Einsatzinhaltsangabe. Da war das ganz lustig, dann hinterher zu gucken, weil der Film dauert, glaube ich, 2 Stunden 15 Minuten und hat keinen Schnitt. Und hinterher zwischen den Kollegen zu gucken, nach wie langer Zeit einem denn das jetzt aufgefallen ist. Und da gab es wirklich Leute, die haben eine Dreiviertelstunde gebraucht oder Stunde, um zu merken, dass sie gerade einen Film ohne Schnitt gucken. Das ist dann schon lustig.
Ja, bei vielen ist ja auch ganz interessant, dann zu gucken, wo ist denn vielleicht der versteckte Schnitt, ne? An welchem Übergang haben sie dann doch irgendwie sich mal Luft verschafft. Ich glaube, das haben die hier halt aber wirklich so in eins runtergedreht.
Und ja, wenn du bei 3 Minuten noch trickst, dann kannst du es auch irgendwann nicht mehr One-Take nennen. Ja, also 1917 ist ja komplett getrickst, deswegen mag Quentin Tarantino den ja auch nicht. Quentin Tarantino ist ja der Meinung, wenn man One-Take macht, dann One-Take, alles andere ist Schrott.
Weil, und auch nur mit alten Panavision-Kameras, ja, da müssen sie die halt einfach, müssen mal ihre 40 Kilo durch die Gegend ziehen.
Nein, weil du hast ja, also ich widerspreche dir da so halb, also sozusagen, die Szene an sich ist schlechter, als wenn man sie schneiden würde, weil man nicht so viel machen kann und vielleicht, wenn wirklich Filme ohne Schnitt besser wären, würde man vielleicht einfach an vielen Stellen weniger schneiden, wo es einfach ist, das in einem zu drehen, ja. Also man bräuchte ja zum Beispiel ein Gespräch in der Cafeteria, kannst du immer in One Take drehen. Also bräuchtest du nie schneiden, wenn du das nicht wolltest. Wird aber trotzdem geschnitten. Also irgendwie scheinen ja diese Schnitte auch sehr...
Wird Michael Bay sagen, das habe ich schon immer gemacht. Die Kamera kreist einfach die ganze Zeit.
Ja, aber sozusagen, was man da zusehen muss, wenn man das weiß, oder beziehungsweise One-Takes merkt man es ja oft, man rezipiert sozusagen diese Entstehungsgeschichte schon mit. Also was weiß ich, wenn ich jetzt hier Fitzgeraldo gucke, wie die da das Schiff rübergezogen haben, wenn ich weiß sozusagen... Oder verwechsel ich den gerade? Naja, der Opernfilm von Werner Herzog. So, wenn ich jetzt weiß, dass die wirklich da im Dschungel waren und versucht haben, dieses echte Schiff da über diesen Berg zu ziehen und das sozusagen bei den Dreharbeiten fast genauso schwierig war, wie es im Film war, dann wirken die Szenen einfach nur dadurch, dass ich das weiß, anders und irgendwie kraftvoller, als wenn ich weiß, die hatten da 10 Kräne und dann in den Pausen zwischen den Einstellungen, die ich sehe, hat dann irgend so ein Kran das da hochgezogen und dann war auch easy. Und das ist bei One Takes auch. Also man rezipiert dann schon diesen extra Aufwand mit und dadurch hat es dann teilweise dann doch einen anderen Impact. Aber dann muss es halt auch da sein. Und dann, wenn ich dann bei 1917 weiß, wie die das gemacht haben, wird das halt schon geschmälert, also für mich. Also wenn man, also so Produktionsgeschichte spielt dann schon auch in die Bilder mit rein, auch wenn man es da nicht direkt sieht.
Also, weiß ich nicht, ich glaube bei dem Durchschnittszuschauer nicht, weil ich glaube, der weiß das gar nicht. Der kann, ich weiß nicht, es wird sogar Leute geben, die wahrscheinlich da sitzen und sagen, ja, ist ja viel einfacher. Dann musst du ja nie irgendwie deine Kamera da abbauen, woanders hintragen, woanders aufbauen. Kannst du einfach die ganze Zeit die Kamera in der Hand halten und hinter dem herlaufen, ist doch viel besser. Ich kann schon anerkennen,
seit dass wann interessieren wir uns denn für Durchschnittszuschauer?
Ja, also ich
weiß, wo sind wir denn jetzt hier angekommen?
Ich finde, du hast schon recht. Das Bewusstsein für die logistischen Herausforderungen und ähnliches, das denkt man natürlich schon mit. Also wenn du halt sowas wie bei Children of Men oder so eine Szene siehst oder so, dann denkst du schon so, ah krass, dass es das überhaupt gibt und dass sie das hingekriegt haben. Kann ich verstehen. Ich verstehe auch, dass es Szenen gibt, wo das durch diese Unmittelbarkeit, dadurch, dass du halt auch einfach immer diese eine Perspektive durchgehend hast oder sowas, dass das dadurch besser wirkt. Also zum Beispiel die Szene in Revenant finde ich gut. Die passt für mich und sowas und da finde ich auch froh, dass die in dem Film so drin ist, wie sie drin ist. Also die wirkt intensiv und wenn man sie anders gedreht hätte, wäre es halt einfach eine andere Szene. Also das ist, aber es gibt einfach zu viele, wo ich mir denke, es gewinnt weniger, als es verliert.
Gut, wir reden schon ganz schön lange über den ersten Film.
Ja.
Deswegen, ich habe jetzt nur noch so 2 Kleinigkeiten, die ich toll fand. Also nicht im Sinne von toll, toll, sondern im Sinne von what the fuck toll. Meine Lieblingsszene war, wenn Jordan, also seine Kamerafrau, die dann es rausgeschafft hat und dann muss sie aber erstmal in Quarantäne, bis klar ist, dass das nicht airborne ist. Sie ist die allerletzte, die überhaupt noch rausgelassen wird. Danach kommt so eine japanische Familie, die wird dann direkt niedergeschossen von den Soldaten, weil niemand mehr raus darf. Und dann muss sie in Quarantäne. Und dann wird sie in so ein Medizinzelt geführt. Und da gibt es dann so einen extra Raum, der ist so, kennt man aus allen Filmen, die man jemals gesehen hat, der ist so durchsichtiges Plastik einmal drumrum, ne? Und dann gibt es so in der Mitte so einen Reißverschluss, mit dem man das aufmachen kann und dann kann man da reingehen. So, und dann wie dieser Reißverschluss, da gibt's extra dann so es gibt einen Schnitt und wenn der Reißverschluss mit ihr drin runtergezogen wird, wird das so mega bedeutungsschwanger, wie dieser Reißverschluss da runtergezogen wird und er zoomt ran an diesen Reißverschluss. So als ob sie jetzt, also wie es oft so diese Einstellung gibt, wenn jemand im Gefängnis landet, gibt's nochmal diese Nahaufnahme von dem Schloss, das dann in die Tür fällt, ne? Und dann der Schlüssel umgedreht wird. Und hier ist es aber so, wenn der Typ weggeht, sie könnte den Reißverschluss auch einfach wieder aufmachen. Das fand ich super, dass man aus der Szene so einen Aufwand betreibt, um da so eine Bedeutungsschwangerheit rauszuholen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das andere ist natürlich, über den du schon gesprochen hast, der Till Lindemann-Verschnitt. Also es gibt dann hier diese total irgendwie vergewaltigend und plündernd durch die Stadt ziehende Boygroup da. Von so
nach wenigen Tagen übrigens.
Also ja, nicht nach wenigen Tagen, das ist es, nach 12 Stunden. Und er nach 12 Stunden, nachdem diese Seuche ausgebrochen ist, wo ja noch nicht mal klar ist, ob sich das Ganze vielleicht jetzt doch relativ schnell wieder erledigt, weil die haben ja Gegenmittel, gibt es diese herumziehende Gruppe da, die so aussieht, als ob die 20 Jahre in der Welt von Mad Max gelebt haben. Und der Haupttyp erzählt ja noch so, ja vorher, ja, also vor 12 Stunden war er ja noch so ein typischer 9-to-5-Guy. Aber jetzt in dieser gesetzlosen Welt hätte er sich so total verändert. Und so, man denkt so, ja, das war gestern. Also, es ist völlig absurd. Die haben auch schon diese ganzen, die haben schon Lagerhäuser, die haben umgebaute Autos, die haben alle so Frisuren und Tattoos. Und ich sag so, gestern warst du noch 9-to-5 und heute das? Das ist so völlig absurd. Wird überhaupt nicht drauf angesprochen. Das ist einfach so. Das ist absolut absurd.
Das ist die dünne Firnis der Zivilisation. Christoph, wir sind alle immer nur einen halben Millimeter von totaler Anarchie entfernt.
Ja, wir sind nur einen halben Millimeter davon entfernt, dass wir ganz Körper tätowiert sind mit irgendwelchen Tribal-Tattoos und schieß mich tot, ja.
Wenn das Klopapier während Corona einen Tag länger nicht aufgefüllt worden wäre, hätten die Leute sich auch sofort Lederjacken und Nieten geschnappt und wären mit ihren Bikes durch die Innenstädte gefahren.
Ja, und haben schon Bomben gebaut und irgendwelche Pläne und was weiß ich, was die alles haben. Also das war, ja, das fand ich ganz lustig. Da hatten die auch echt Glück. Also es gibt ja jetzt sehr, sehr schwankende Schauspielleistungen in dem Film, aber den Schauspieler fand ich ziemlich passend. Der hat das ganz gut gemacht.
Ja, also der Ersatz Till Lindemann, Alex Pornowitsch, den fand ich auch. Das war einer, der hat seine Rolle ganz gut gemacht. Ja, das, wie gesagt, ich fand ihn insgesamt einfach zu lang, zu langweilig, zu uniform. Er hat einfach ganz viel auch so Zeug abgespult, wo man gnädig sagen könnte, er zitiert andere Sachen, so der angebundene Zombie wie in 28 Days Later und so. Was man sagen muss ist, er hat schon für so ein Low-Budget-Ding sich ab und zu echt Mühe gegeben und wo man halt das Gefühl hat, okay, da waren Leute, die hatten eine gewisse Ambition, da noch wirklich einen Film abzuliefern, den man sich anschauen kann. Haben wir schon gesagt, auch so mit den originellen Kameraperspektiven oder dass man überhaupt den Versuch unternimmt, halt so einen One-Shot-Sequenz da einzubauen. Und er macht manchmal sogar auch so im Schnitt Sachen, wo du dir denkst, so, ach, das ist jetzt aber schön und effektiv einfach gemacht. Es gibt eine Szene, da ist so ein Zombie, der greift die an, während die in so einem Van flüchten und dann ist sein Arm eingeklemmt und dann fahren die ganz nah an einer Wand vorbei, um den Zombie sozusagen abzustreifen und den da so dagegen zu klatschen. Und das ist, wenn man sich das dann mal so langsam anschaut, merkt man ja, okay, das ist auch alles relativ billig. Da klemmt halt eine Puppe in der Seite von diesem Van und dann fahren die das da so gegen die Wand und dann wird da vielleicht noch ein kleiner Bluteffekt dazu gemacht. Aber wenn du die in Echtzeit siehst, die Sequenz, so einfach vom Schnitt, vom Ton und sowas, ist die echt ganz effektiv. Das ist so ein richtig schönes Bäh und weg ist er. Und das sind so die Momente, wo man das Gefühl hat, so, also es wurde sich schon Mühe gegeben.
Deswegen, ich gebe richtig großzügige 2,5.
Ja, also auch da wieder, das ist echt das Schlimme, ne? Immer die Relativierung entsteht ja eigentlich immer nur dadurch, dass man den Abstand zu den anderen wahren will, die wir auch schon gesehen haben. Also vielleicht, ja, 2,5. Okay, 2,5. Ja, mach ich mit.
Und dann kommen wir zu Endgame, der nur ein Jahr später auch bei Crackle erschienen ist. Jetzt von dem Regisseur Pat Williams, der im Gegensatz zu dem Regisseur des ersten Teils dann nicht irgendwie Final Destination Filme mit Einnahmen jenseits der 300 Millionen Dollar Marke produziert hat, sondern der hat mehr so diese typische Karriere eingeschlagen, die man von jemandem dieser Größenordnung erwartet, der Dead Rising Endgame gedreht hat. Der hat danach nämlich hauptsächlich, der hat noch so 2, 3 so ganz, ganz kleine Horrorfilme gemacht. Aber was er vor allen Dingen gemacht hat, ist Weihnachtsfilme. Also es entstehen ja pro Jahr ungefähr genauso viele Weihnachtsfilme wie alle anderen Filme zusammen. Also ist jetzt mal meine Arbeitshypothese, aber für alle Fernsehsender diese ganzen, wie heißen die denn alle? Also Amerika hat ja ganz viele von diesen Fernsehsendern, die dann sich teilweise an christliches Publikum, eher an konservatives Publikum, an Mütter, die nicht arbeiten und so, also diese ganzen Tag die Melodramen und Soaps zeigen und dann abends auch so ganz merkwürdige Billigkrimis, und die produzieren ja pro Jahr hunderte Weihnachtsfilme. Und davon hat er welche gemacht. Right Before Christmas, Love in Winterland. Alles mit dem One Tree Hill Star Chad Michael Murray. Und das zeigt dann vielleicht auch schon so ein bisschen, dass die ganzen vorsichtig vorhandenen Ambitionen von Watchtower in Endgame vielleicht eher nicht zu vermuten sind. André, sehe ich da richtig oder falsch?
Ja, das siehst du richtig. Also, es ist der gleiche Film in eine Klasse schlechter, wenn man so
und
will.
Und aber zumindest ist er fast eine halbe Stunde kürzer.
Immerhin haben sie sich diesmal diese Frank West Zwischenschnitte erspart. Die anderthalb Stunden fühlen sich teilweise aber nicht signifikant kürzer an als die 2 Stunden des ersten.
Für mich waren die 2 Stunden viel, viel kürzer als die 96 Minuten. Viel, viel. Also beim zweiten habe ich echt bisschen gelitten. Also wir brauchen den jetzt ja nicht so klein, klein durchkauen. Die Story ist mehr oder weniger jetzt wirklich Verschwörungskram, weil jetzt sind sie nicht mehr irgendwo eingesperrt, sondern jetzt kriegen sie irgendwie durch so eine Undercover, journalistische Undercover-Aktion mit, dass diese ganzen Chips, die ja dann, also das Ende des ersten Teils ist, dass diese Chips sozusagen, dass sie das rausfinden, dass die da überall implantiert werden sollen, aber sie verhindern das nicht. Also der erste Teil hat quasi so ein Halb-Halb-Ende. Also sie kommt zwar lebend aus der Stadt raus, aber verhindern die Verschwörung nicht. Und im zweiten Teil ist die halt noch voll am Gang. Diese ganzen Chips wurden, glaube ich, in 1,5 Millionen Menschen eingepflegt. Und das Militär will die jetzt quasi alle mit einem Schlag umbringen, dass sozusagen alle Infizierten in den USA sozusagen in derselben Sekunde sterben, weil damit hätte man dann den Zombie-Virus ihrer Meinung nach für immer ausgerottet, weil ja alle dann tot sind, die das noch in sich tragen und wo es nochmal ausbrechen könnte. Deswegen auch, das heißt nicht entgehen, das heißt Operation
Dingsbums.
Weißt du das noch? Afterlife, oder? Afterlife.
Ja, kann sein. Stimmt, also ja. Das war das, wo genau, da habe ich mir notiert, konnten sie wahrscheinlich nicht nehmen wegen Resident Evil Afterlife, Fragezeichen. Habe ich aber nicht nachgeschaut, wann Resident Evil Afterlife erschienen ist und ob das irgendwie vom Zeithorizont her passt.
Genau, also deswegen, also der erste Teil heißt ja so wie die Mission, aber der zweite Teil hat einfach den vollkommen generischen Titel Endgame, statt des ebenfalls vollkommen generischen Titels Afterlife, der aber besser gepasst hätte. So, und dann ist aber der zweite Teil ist von den Settings her genauso, wie ich es beim ersten auch schon erwartet hätte. Das ist nämlich jetzt das, was wir in der Fachsprache einen typischen Heizungskellerfilm nennen. Das heißt, der spielt zu 80% in irgendwelchen austauschbaren Industrieanlagen oder noch mehr in irgendwelchen Parkgaragen oder irgendwelchen austauschbaren Heizungstunneln unter irgendwelchen Gebäuden. Weil man da am billigsten drehen kann. Es ist alles grau, dunkel, austauschbar, langweilig. Und aber was mir hier nochmal aufgefallen ist, selbst die haben sich erlaubt, dafür zumindest einen Außendreh zu machen, weil man das machen muss. Weil, wenn irgendwo es konspirative Treffen gibt, zwischen irgendwie so CIA und Journalisten oder überhaupt Journalisten und so, was weiß ich, irgendwelchen Chefs von Multimilliardenfirmen, die heimlich sein sollen. Alle diese Treffen in der gesamten Filmgeschichte haben alle am selben Ort stattgefunden, nämlich immer an einer Bank an einem Fluss, wo das aus der Ferne gefilmt wird, wie die sich jetzt an dieser Bank treffen und irgendeine Tasche übergeben wird. Und das ist hier genauso. Zumindest dafür sind sie rausgegangen an die Natur und hatten mal ein bisschen frische Luft.
Ja, immerhin Respekt vor den Traditionen ihres Mediums.
Also CIA, ich würde euch empfehlen, stellt alle eure Überwachungssachen ein, so mit Online-Überwachung und schieß mich tot. Ihr müsst einfach nur alle Bänke am Hudson River, ja, irgendwie observieren und dann habt ihr alle Verschwörungen dieser Welt sofort aufgedeckt.
Ja.
Aber mich fragt keiner.
Noch so einen augenfälligen Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2 ist, dass Teil 1 bei seinen Zombies hauptsächlich einfach nur mit Make-up-Effekten arbeitet und Teil 2 auf einmal auf Latex-Maske umschwenkt. Was den theoretischen Vorteil mit sich bringt, dass man damit auch so quasi Gesichtsprothesen anbringen kann. Also du hast jetzt dann auf einmal Zombies im Close-Up, wo es so aussieht, als ob durch die weggefaulte Haut irgendwie ein Unterkiefer sichtbar ist. Was theoretisch cool wäre, wenn das alles kompetent ausgeführt wäre. Aber du siehst halt, das ist eine Gummimaske.
Ja, das ist auch im ersten Teil ist das so halb gelungen. Weil die haben dann schon ein paar so Massenszenen mit vielen Zombies, die dann angelaufen kommen. Und ich finde, das Make-up ist für einen Film dieser Größenordnung im ersten Teil echt gut oder okay, völlig in Ordnung. Aber die hatten nicht das Geld für so eine, wie wir das nennen, so Zombieschule. Also das kennt man, glaube ich, von den Romero-Filmen, wo es vorher so kleine Bootcamps gibt für die Statisten, wo die lernen dann so zu laufen und so, ne? Und man merkt im ersten Teil, wenn man sich nicht die Masse anguckt, sondern sich immer darauf konzentriert, sich jetzt einen rauszupicken und den einfach die ganze Zeit anzugucken, ist es halt total absurd, weil du merkst halt völlig, das sind halt irgendwelche Statisten, die waren im Make-up, da wurden sie gut geschminkt und dann wurde denen einfach von irgendjemandem gesagt, benehmt euch halt wie Zombies. Die benehmen sich auch alle völlig unterschiedlich. Also das ist, da hat man dann noch einigermaßen Spaß dran. Das kann man natürlich mit Latexmasken sich dann sparen. Da muss man nicht irgendwie noch Leute haben, die das halbwegs schauspielern können. Aber es hat mir im zweiten alles gegeben. Es ist auch viel, viel mehr CGI noch. Also der zweite Film ist insgesamt schon deutlich matschiger. Also was ich ja an sich in so einem Zombie-Film gut finde. Aber wie gesagt, das ist dann... Selbst in den härteren Szenen ist es halt viel, viel auffälliger noch CGI und dann ist der Impact halt auch geringer und dann interessiert mich das auch nicht. Also der ist von Anfang an auch ein bisschen zynischer. Also der fängt ja relativ früh, gibt's ja die Szene, wo diese Militärleute irgendwie absichtlich so ein Zombie, kleines Zombie-Mädchen, das da mit dem Ball auf der Straße spielt, irgendwie so aus Sport dann da plattfahren. So, ja, aber das
eher sogar aus reinem Sadismus.
Ja, genau, so also reiner Sadismus und das passt, da kommen sie aber technisch nicht hinterher, das wirklich abzubilden. Also ja, dann wird halt irgendwie mal so ein Zombie der halbe Kopf abgehauen, aber dann habe ich halt eine CGI-Textur da. Ja, also dann lass es bleiben. Also entweder machst du das prosthetisch oder du lässt es bleiben, aber so bringt mir das nichts.
Ja, das ist alles ein Rückschritt. Es gibt übrigens eine tragische Nebengeschichte dazu. Der Typ, der die Effekte im ersten Teil gemacht hat, Ryan Nicholson, da habe ich gedacht so, ja, aber ich meine, dafür, dass das Budget schmal war und sowas und der bestimmt viel arbeiten musste, ist das alles einigermaßen kompetent umgesetzt und habe gedacht, so, was hat er denn danach gemacht? Und stellte sich raus, dass der 2019 dann schon an Krebs gestorben ist. Und der hat aber tatsächlich an relativ viel bekannten Sachen irgendwie mitgearbeitet, häufig aber uncredited anscheinend. Der hat auf IMDb ist der bei Deadpool 2 gelistet, Predator Upgrade und so weiter, aber halt immer mit nicht genannt. Ja, und dann ist diese Geschichte dann aber auch schon wieder vorbei gewesen. Aber man hat das Gefühl, dass das halt jemand war, der da auch da wieder, da hat jemand ambitioniert dran gearbeitet. Und der zweite Teil, auch wenn das bestimmt unfair ist, den Leuten gegenüber, die sich bestimmt auch Mühe gegeben haben, aber der wirkt halt viel mehr nach. So, ja, komm, hier, zieh dir die Maske auf den Kopf und dann haben wir den Zombie.
Ja, der zweite. Also wir brauchen da jetzt echt nur die Besonderheiten durchgehen.
Ja, die Besonderheit, die augenfällig ist, eine schöne Besonderheit ist ja vor allem, dass die Story geht ja damit los, dass also Chase Carter ist ja immer noch auf der Suche nach seiner verschwundenen Kollegin Jordan, will rausfinden, was das Militär mit diesen Zombrex-Chips da so vorhat, ne? Und dann observiert er die also und dann filmt er das Militär inklusive dem bösen General, / Präsident Palmer aus 24, bei einer Exekution. Und das wird live übertragen zu zwei Kolleginnen, die ihn begleiten, die ihn draußen in so einem Van sitzen. Und dann kommt er also mit diesem Material zurück in seinen Fernsehsender und der Fernsehsender sagt, ja, nee, das ist uns als Story zu unsicher. Und Chase, du musst doch erstmal überhaupt rausfinden, wer waren denn diese Leute, die da exekutiert wurden?
Ja,
das ist halt so. Das ist halt so ein geiles Ding, so, ja, wir wollen zeigen, dass hier der Fernsehsender auch unter der Knute dieses Militärs steckt oder sonst irgendwas, aber die Art und Weise, wie sie das aufziehen, ist halt wieder so hanebüchen und so bescheuert, dass man eigentlich davor sitzt und im besten Falle nur amüsiert ist.
Meine beiden Lieblingsmomente sind zum einen es gibt am Schluss müssen sie quasi, es gibt dieser Ablauf des Afterlife, bis das quasi losgeht, das zählt in Sekunden runter. Und sie müssen gleichzeitig so eine Hacking-Software oder irgendwie so ein trojanisches Pferd oder so auf den Server von dem Militärunternehmen da hochladen. Und erstmal auf dem Server, den sie dann hackt, gibt es jetzt diese beiden Balken. Also wie lange es noch bis Afterlife läuft und wie lange ihr Upload ist, ihre Upload-Geschwindigkeit von ihrem trojanischen Pferd, das riesengroß zu sein scheint übrigens. Die laufen dann so und dann sehen wir 10 Minuten lang so ein Battle of the Upload-Geschwindigkeiten, wo sie dann alles Mögliche macht, wie man selbst zu Hause, wenn irgendwie das Internet gerade langsam ist, um irgendwie das von 50 auf 100 Kilobyte zu bringen oder noch mehr und so. Und das ist der gesamte Showdown, ist nur diese beiden Balken zuzugucken, wer jetzt zuerst rechts ankommt. Und es ist völlig absurd.
Das ist halt nahbare Dramatik. Das ist so, da weiß jeder, wie es ist und wie sich das anfühlt, wenn du denkst, jetzt komm doch, jetzt schieb den Pfeil auf den FTP.
Ja, aber überhaupt ist die, also das völlig absurd gemacht. Und dann hat er dann, will er noch so einen zum dritten Teil, der ja nie gerät wurde, überleiten. Und dann hat er, der hat ja die ganze Zeit, bevor sie rausfinden, dass es Afterlife gibt und sie damit den wissen, wann das losgeht und dann ab da gibt's den Countdown, der auch immer wieder in verschiedenen Szenen eingeblendet wird, ne, noch 16 Stunden, 15 Minuten und 43 Sekunden, bis dann Afterlife losgeht. Und vorher, weil sie aber auch schon was einblenden müssen, ist das immer wie in so Dokumentation, dass dann so montags 14.43 Uhr oder so, was überhaupt keine Rolle spielt, ist vollkommen egal, ob das Montag oder Dienstag ist, aber das wird einfach so die ganze Zeit eingeblendet. Und dann gibt es die Post-Credit-Szene oder Mid-Credit-Szene oder vielleicht auch einfach die letzte Szene, habe ich vergessen. Auf jeden Fall wird da zum dritten Teil übergeleitet, weil es wurde zwischendurch so ein Unsterblichkeitsserum entwickelt, das dann aber irgendwie zerstört werden sollte. Aber einer von den Bösen ist mit dem geflüchtet und wird dann aber im Keller von irgendwelchen Soldaten erschossen. Und die sagen dann so, ja, lass den liegen, irgendjemand wird schon da vorbeikommen und den auffressen, ne? Also die überlassen den einfach den Zombies und es ist klar, wenn jetzt die Zombies kommen und den mit dem Unsterblichkeitsserum zusammen aufessen, dann werden die Zombies unsterblich und dann schauen wir mal, wie es in Teil 3 weitergeht, ne? Aber das Beste ist, dass dann da eingeblendet wird 93 Minuten später, was so völlig absurd ist, dass man da 93 Minuten schreibt. Das ist halt auch so aus dem Nichts. Also dass dieses mit dem Zeitdings und dieser übergenauen Angabe, sie hätten auch echt noch 93 Minuten und 24 Sekunden schreiben können. Zieht sich halt durch dieses ganze Ding und das ist völlig.
Aber das
absurd.
Musst du verstehen, wenn du dann eine runde Zahl wählst, Christoph, das ist ja dann unglaubwürdig. Dann merken die Leute ja, dass das erfunden ist. Aber 93, das ist ja etwas, das kann ja einfach nur auf natürlichem Wege zustande gekommen sein.
Man hätte 1,5 Stunden schreiben können, ausgeschrieben.
Ja, das geht nicht. So viel lesen will keiner.
Auf jeden Fall, das waren so meine Momente, weil es gibt natürlich dann, das muss man vielleicht noch erwähnen, das ist vielleicht einer der Gründe, der böse Wissenschaftler, der sich menschliche Versuchsobjekte ranschaffen lässt, im Gegenzug dafür, dass er diese Afterlife-Sache da irgendwie mit organisiert. Das ist ja. Billy Zane.
Karrierehöhepunkt.
Ja, der irgendwie seine Nebenrolle in Titanic irgendwie dann 30 Jahre lang versilbert hat. Und der dann hier diesen quasi KZ-Arzt spielt, also ist schon darauf angelehnt, ne, so wahnsinniger Wissenschaftler, der sich hier diese Menschen ranschaffen lässt, da vom Militär, damit er damit dem machen kann, was er will an Experimenten. Er hat natürlich eine ganz ähnliche Rolle in dem Propagandawerk Tal der Wölfe gespielt, ne, in dem anti-israelischen. Da hat er ja auch so einen KZ-Arzt gespielt, glaube ich, und ja. Da ist er jetzt angekommen. Aber das ist okay, der kann schmierig, ne? Aber der ist nur ganz kurz da.
Das ist ja, genau. Das ist halt einfach der Rob Riggle dieses Teils. Der
ja, aber das passt
wurde,
besser.
Um zu tun, was er immer tut. Ja, und vor allem, es wird einfach nicht so übertrieben. Der ist halt auch wirklich nur 5 Minuten in diesem Film. Dann hat ihn noch jemand Dr. Rand genannt, so wie Ayn Rand, weißt du? Weißt du, ne? Da hat sich in den Drehbuchschreiber auf die Schulter geklopft und gesagt, das ist clever und ab dafür.
Die habe ich in letzter Zeit, die taucht echt wieder richtig viel auf, ne? Überall. In allen möglichen Diskussionen und in allen möglichen Zusammenhängen, man wird die nicht los.
Mehr Ayn Rand oder wen?
Ja, ist die heutige Zeit.
Überall kommt jemand rein und sagt, ja, aber Objektivismus würde jetzt argumentieren.
Also falls ihr jetzt beim Zuhören nicht wisst, wer das ist, man sollte es wissen, aber es ist vielleicht geht es einem auch besser, wenn man es nicht weiß.
So, das Bildungspublikum dieses Podcasts ist informiert.
Dann ist gut. Ja, dann würde ich sagen, ich gebe einen Stern.
Ist das der seltene Moment, wo ich besser werte als du, weil ich denke, ein Stern.
Ich bin zwischen 1 und 1,5 geschwankt. Wenn du jetzt sozusagen wegen mir auf 2,5 hochgegangen bist beim ersten, würde ich jetzt für dich beim zweiten auf 1,5 hochgehen.
Oh Gott, also diesen seltenen Moment der Harmonie kann ich mir ja nicht entgehen lassen. Das heißt, wir einigen uns auf 1,5 Sterne, auch weil, keine Ahnung, für die Messer in den Schwanz-Szene, die zu Ehren von Inafune und seinem Original eingebaut wurde, über das wir jetzt gleich sprechen werden.
Ja. Also den dritten, Zombrex, Dead Rising Sun oder Dead Rising the Movie, der auch mit völlig unterschiedlichen Längenangaben überall existiert. Nur nicht der, in der ich ihn gesehen habe. Also es steht überall 80 Minuten, 90 Minuten. Die Fassung, die ich gesehen habe, die du, glaube ich, auch gesehen hast, die ist auf YouTube. Die ist 72, oder? Ungefähr, oder so.
Irgendwas, ja. Stunde, ja. 10 Minuten. Vielleicht, weil das ja episodisch erschienen ist, hatten die einzelnen Episoden vielleicht immer noch so ein Intro. Und das wurde vielleicht jetzt entfernt, um das zu einem bündigen Film zusammenzuschneiden. Und das könnte die Längenangaben erklären.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das wird sein. Genau, es gibt den auf YouTube, 72 Minuten. Wir haben vorhin schon ganz viel darüber geredet, wo der herkommt und dass der auf der Xbox veröffentlicht wurde. Und ich habe jetzt erfahren, dass das der Macher des Spiels ist. Ja. Und jetzt, wo ich weiß, dass das episodisch veröffentlicht wurde, macht auch die Dramaturgie vielleicht mehr Sinn. Wenn man den Film so als Ganzes guckt, ist es auf jeden Fall weird. Aber zur Story, ganz kurz, also da passiert nicht viel. Shin und sein jüngerer Bruder George, der im Rollstuhl sitzt, die sind irgendwie wohl von zu Hause abgehauen oder so. Und jetzt ist es spät abends. Und nachts muss man quasi irgendwo in Sicherheit sein, weil da die Zombies kommen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, weil im Spiel sind die doch auch tagsüber da. Aber egal.
Ja, die werden aber im Spiel aggressiver nachts.
Ah, okay, dann ist das noch so. Okay, also auf jeden Fall müssen die dann irgendwo da rein. Und dann gehen sie in irgendein Lagerhaus, von dem sie glauben, dass es leer ist. Aber in Wirklichkeit sind da irgendwie, ist da so ein Gangster, so drei, vier, fünf, ich weiß gar nicht noch, ich glaube es sind 4 insgesamt, so Gangster, die da irgendwie so Schmuggelware lagern und die da jetzt aufpassen und dann geraten die halt in deren Fänge in der ersten Hälfte, das ist so die erste Hälfte des Films, der ältere Bruder wird dann auch getötet von den Gangstern und der jüngere kann fliehen und sich zwischen irgendwelchen Kartons in seinem Rollstuhl verstecken. Und dann in der zweiten Hälfte kommt noch eine Krankenschwester dazu, die irgendwie so einen Zombie-Ausbruch bei sich im Krankenhaus miterlebt hat, wohl selbst gebissen wurde und ihre Kollegin wurde gebissen und ihr Boss wurde auch gebissen. Und sie will jetzt in diesem Lagerhaus da wohl nach extra Zombrex-Vorräten suchen, um da irgendwie das alles noch zu verhindern, dass die jetzt alle zu Zombies werden. Und sie trifft dann halt den Rollstuhlfahrer und die Gangster sind immer noch da und mittlerweile sind auch Zombies ins Lagerhaus gekommen. Ja, und dann gibt's halt einen Showdown mit dem Oberbösewicht. So, das ist eigentlich der Film.
Das ist im Grunde genommen der Film. Super billig produziert in dem Fall. Hat immerhin auch so die Ambition, in der Inszenierung was Ungewöhnliches zu machen, indem es ganz häufig den George in seinem Rollstuhl aus der Ego-Perspektive zeigt.
Aber da habe ich das natürlich auch gedacht. Also erst waren diese merkwürdigen Waffenperspektiven in den anderen Filmen und hier diese Rollstuhl-POV, der ist ja mega auffällig, ne? Also das ist ja das herausstechende inszenatorische Element des gesamten Films. Und deswegen hatte ich gedacht, dass es irgend sowas auch im Spiel gibt. Aber das Spiel ist ja nicht mal aus der Ego-Perspektive, ne? Das ist doch so Tomb Raider, oder?
Ja, genau. Es ist alles Third Person. Es kann, ja, ich weiß gar nicht mehr, kann sein, dass man vielleicht mal irgendwo durchkriegt, wo es dann vielleicht mal kurz umschaltet, aber ich glaube nicht mal das.
Ja, also deswegen wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass das auch ein Element aus dem Spiel ist. Übrigens in allen drei Filmen, was die auch noch gemeinsam haben, ist, dass in allen drei Filmen Dead Rising gespielt wird.
Ja.
Also man sieht immer jemanden, der das Videospiel irgendwo zockt. Bei dem einen, ich weiß, ich glaube, das beim ersten Film war es noch am interessantesten, weil der irgendein Handlanger spielt das Spiel, dann wird er irgendwie weggerufen, wird dann umgebracht und dann schwenkt man zurück zum Fernseher und dann ist er quasi auch im Spiel, weil er jetzt nicht weitergespielt hat, auch Game Over. Das war noch okay.
Es ist ja eh so ein Standard-Feature, ne? Also wenn wir so unsere Reise durch die Spielverfilmungen anschauen, das Easter Egg mit, ey, guck mal, das ist das Spiel im Hintergrund, das kommt im Film irgendwo vor, ziemlich verbreitet. Wir haben leider nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, weiß ich nicht, auf so eine 20%-Quote könnte man schon kommen.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, genau, also wie gesagt, es gibt diesen POV, der ist irgendwie auch weird. Aber der
und auch ab und zu völlig inkonsequent, weil die Kameraperspektive viel zu hoch ist. Also es gibt die eine Szene, wo George die Gangster beobachtet, hinter einem Regal voller Kisten versteckt und dann so zwischen den Kisten da so durchschaut. Und dann merkt man aber auch schon, die Kamera filmt da durch, du siehst die Gangster und dann geht die Kamera wieder zurück in die Rollstuhlperspektive und du hast das Gefühl, der musste stehen, damit er da so durchschauen kann. Wie soll das denn funktioniert haben? Und da gibt es ganz viele Sachen. Es gibt auch eine POV-Szene, da merkt man, dass sie wollen, dass du erst an der Krankenschwester, die im Vordergrund steht, vorbei beobachtest, was im Hintergrund gerade noch passiert mit den Gangstern. Und das bedeutet aber, die bleibt die ganze Zeit da einfach stehen, während die Kamera halt filmt und du willst, dass der Zuschauer sich auf die noch ablaufenden Ereignisse im Hintergrund konzentriert und dann warten alle brav, bis das fertig ist und erst dann bewegt sich der Rollstuhl und damit auch deine Betrachterperspektive zurück. Also das ist auch so ein Ding, wo man sich denkt so, okay, ja, nette Idee, aber da war nicht Zeit, das in irgendeiner Form zu durchdenken oder konsequent umzusetzen.
Ja, das Zweite, was auffällt, ist die Dramaturgie, aber das liegt dann wahrscheinlich an der episodischen Struktur. Also der Film setzt mehrfach an einem Punkt an, wo gerade irgendwas Größeres passiert ist und man nicht genau weiß, warum jetzt da irgendwie jemand tot ist oder warum da irgendwie ein Auto reingekracht ist oder so in die Lagerhalle. Und dann von diesem Moment an erzählt er halt zweistufig zum einen die Vorgeschichte, wie man zu diesem Punkt gekommen ist und halt, wie es weitergeht. Und das mehrfach. Und dann irgendwann kommen sie am nächsten Punkt, erzählen wieder die Vorgeschichte und wie es weitergeht. Aber das liegt dann wahrscheinlich einfach an der episodischen Struktur. Und dann wäre es wahrscheinlich, wenn man es so guckt, gar nicht so merkwürdig. Wenn man das als Film guckt, ist es weird. Vor allen Dingen, weil die Rückblenden eigentlich nur genau das liefern. Also wenn man jetzt tippen würde, wie sind wir an diesen Moment gekommen, würde man, wenn man jetzt nicht irgendwie davon ausgeht, dass es Twists gibt und sich da einen abbricht, um einen zu finden, einfach genau das aufschreiben, was man dann nochmal elendlang gezeigt bekommt, wo man eh weiß, was los ist. Das heißt, diese ganzen Rückblenden sind alle stinklangweilig. Da passiert gar nichts. Sowieso ist der ganze Film relativ langweilig, muss man auch sagen. Also ich rechne ja diese Do-it-yourself-Filme, so sternetechnisch oder überhaupt qualitättechnisch würde ich gar keinen Unterschied machen. Gar nicht unbedingt jetzt so an den klassischen Maßstäben, sondern also am What-the-fuck-Meter, ja. Also da können Do-it-yourself-Filme von mir durchaus 5 Sterne bekommen, wenn ich da einfach nur 100 Minuten sitze und die ganze Zeit denke, was zum Teufel passiert hier gerade? Das ist ja auch eine Qualität, an der ich persönlich sehr große Freude habe. Aber das war hier bis zum Finale relativ niedrig. Also es war wirklich mehr langweilig als irgendwie weird oder so.
Es hat immerhin so einen leichten Trash-Faktor, weil vieles schon wirklich so scheiße ist, dass es wieder lustig ist. Eine davon ist das englische Dubbing, also die Synchronisierung.
Die, ja, die ist der Hammer.
Ist wirklich unfassbar schlecht und vor allem, die hat so geile Sprechpausen. So, understand what I'm telling you, no need to remind me. Und du kannst quasi das Umblättern der Skriptseite hören bei dieser Synchronisation. Das ist schon tatsächlich sehr bemerkenswert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an der Übersetzung, es wird eine Mischung sein aus Übersetzung aus dem Japanischen, die einfach schon schlecht ist und an sich schon schlecht im Drehbuch. Aber da gibt's halt auch so ein paar Stilblüten, die sind schon wirklich fantastisch. Ne? Sowas wie Schüsse, da gehen wir nicht hin. Ja, also ich weiß nicht. Doch, wir gehen da hin. So, nein, da stimmt was nicht. Wir haben keine Wahl. So. Wieso habt ihr keine Wahl? Dann gehen sie dahin. Das ist halt einfach so. Was?
Das Dubbing ist super. Ja, es führt dann also, zwei Sachen will ich zumindest erwähnen, an denen ich, wo es dann so weird wurde, dass ich meinen Spaß dran hatte. Und da hilft auch das Dubbing, vor allen Dingen bei der ersten. Und das ist dann, als dann die Krankenschwester auf den Jungen im Rollstuhl trifft und der Junge so total niedergeschlagen ist, faltet sie ihn da mehr oder weniger zusammen, dass man irgendwie so, ja, nur weil er im Rollstuhl sitzt, soll er sich hier mal nicht so anstellen. Sie hätte da schon viel, also die meisten Leute, die sie da behandelt haben, das viel schlimmer. Und auch im Rollstuhl kann man ja alles machen und so.
Er muss einfach seine innere Stärke entdecken.
Der soll ja, also das Rollstuhl, das ist ja gar nichts, da kann man ja alles so. Also sie erzählt ihm das so. Und das ist ja so eine Lehre, die man jetzt in anderen so Wohlfühl-Erbauungsfilmen auch hat, ne? Dass so, dann sozusagen, dass man sich da nicht in seine Depressionen ergeben soll, soll man da dagegen ankämpfen soll. Aber diese Mischung aus diesem Dubbing, wo sie ihm das in dem merkwürdigsten Ton ihn da zusammenfaltet, direkt nachdem sein Bruder ermordet wurde, also wirklich, sein Bruder wurde vor 5 Minuten irgendwie erschlagen und lag da in so einer riesigen Blutlache rum, als er den gefunden hat. Und direkt danach muss er sich anhören, er soll sich mal nicht so anstellen, im Rollstuhl sitzen sei ja nicht so schlimm. Das war halt, wo, während draußen vor der Tür Zombies rumrennen, ja. Also ich weiß nicht, also Timing, Fragezeichen. Das war das eine. Und das andere ist halt das Finale.
Das zeigt ja auch noch Wirkung vor allem, ne? Also ja. Vor dem Finale gibt's ja auch so einen Self-Pep-Talk, wo der George sich so hypt, dass er sich traut, sozusagen gegen den Obergangster aufzustehen. Also, naja, also metaphorisch. Und dann merkt man aber, dass er quasi diese Lektion gelernt hat, ja. Das ist halt echt so, der musste halt auch einfach mal richtig zusammengeschissen werden, damit er seine innere Stärke entdeckt.
Ja, und das Finale ist halt einfach der einzige Grund, sich diesen Film anzugucken, weil das ist super, weil die Krankenschwester, die heißt, glaube ich, Mary, gerät dann in die Fänge von dem Oberbösewicht und George erspäht das irgendwie versteckt hinter irgendwelchen Kartons aus der Ferne und es ist relativ klar, dass der Gangster sie jetzt vergewaltigen will. So, und dann sagt George hier seinen Pep-Talk und er muss da jetzt was machen und dann fährt er weg. Und dann gibt es quasi so eine A-Team-Szene, wo er seinen Rollstuhl so umbaut zu so einer Art Kampfmaschine mit irgendwie Bewaffnung und Schutz. Und er kann sich so nach vorne beugen und dann klappt über ihm so eine Sache da vom Rücken runter und dann sieht es aus, als ob er irgendwie wie diese Kanonen aus Mario-Spielen da aussieht und dann ist er auch noch schusssicher. So, ich sag mal, jemanden, der beruflich schweißt, ja? Oder zumindest als Hobby so Schweißarbeiten macht, der würde dafür wahrscheinlich so ein Wochenende brauchen, als Minimum. Ja, jemand, der wirklich war und der die ganzen Werkzeuge da hat. Ja, ein Junge, der irgendwie am Anfang als Hacker und Gamer eingeführt wurde, der die ganze Zeit nur vom Rechner sitzt und sonst nichts macht, der ohne Werkzeug und ohne Schweißwerkzeug im Rollstuhl sitzend, ja, jetzt sich diesen Rollstuhl dermaßen umbauen will, ja, wie das sonst nur Hannibal und so in A-Team machen, der bräuchte wahrscheinlich Wochen. Und das Ganze passiert, während er gerade gesehen hat, dass sie gerade vergewaltigt werden soll und das noch verhindern will. Und das Beste ist noch, nachdem er mit den kompletten Umbauarbeiten durch ist, kommt er gerade trotzdem gerade noch rechtzeitig wieder zurück. Also die eine Handlung spielt quasi, ich bin dann mal weg und komme in 2 Wochen wieder mit meinem neu gebauten Mega-Kampfrollstuhl. Und die andere Handlung ist, die sehen wir, glaube ich, später sogar noch ohne ihn mehr oder weniger in Echtzeit. Die dauert 30 Sekunden zwischen dem, dass er abhaut und wiederkommt. Das ist halt so absolut absurd. Aber ja, da hatte ich Spaß dran.
Ja, ich meine, das ist so, er benutzt ja dann auch eine Kettensäge als Antrieb, indem er die halt rotierend so auf den Boden packt. Ne? Und dass das wie bei einem Kettenfahrzeug ihn dann in dem Rollstuhl nach vorne treibt. Da denkt man für einen Moment, okay, es ist bescheuert, aber jetzt wird's geil, wird's dann nicht. Aber es gibt so diese Sekunde, auch wenn dann dieser umgebaute Rollstuhl revealed wird, so ein bisschen wie wenn Ripley mit dem Loader in Aliens auftaucht. Also so richtig mit dramatischem Backlighting und allen Extras. Das ist schon irgendwie, das ist halt einfach so dumm, dass es wieder ganz cool ist. Aber das ist es dann eigentlich größtenteils. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt so diese Trash-Film-Momente, ne, wo irgendetwas so völlig schlecht gemacht ist, dass es halt wieder lustig wird. Es gibt so eine Szene in einer der Rückblenden, sieht man, dass die Krankenschwester Mary auch in so einen Autounfall verwickelt war. Und es war halt so ein Crash, wo
der Fahrer ist halb, hängt halb durch die Windschutzscheibe. Irgendjemand anders komplett verknotet irgendwo außerhalb des Fahrzeugs. Und die Mary steigt halt mit so einer, ach, ich glaube, es ist Durchzug, mein Hals ist verspannt, gehst du aus diesem Auto aus? Und es ist dann halt okay. Und das sind halt, wie gesagt, das sind die kleinen Momente, wo man sich denkt so, ah, wärst du doch die ganze Zeit so.
Ja, das sind die Momente, die ich in so einem Film sehen will. Davon hat er leider zu wenig. Ich lande dann genau in der Mitte bei 2.
Ja, 2 ist hier, glaube ich, das richtige Urteil. Es hat genug von dem Bullshit, dass er unterhaltsam ist. Und er ist ja Gottlob auch sehr kurz.
Ja, also nein, das Dubbing ist gut für eine halbe Stunde. Also am Dubbing kann man schon eine halbe Stunde Spaß mit haben.
Ja, genau. Ne? Ja, also auf keinen Fall.
Mein erster Dubbing-Film seit Jahren und ich würde jedem empfehlen, nicht die Originalversion zu gucken. Ich glaube, die gibt's auch gerade nirgends so verfügbar, aber das muss man schon auf Englisch stehen, ansonsten wird's richtig öde, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also das darf man sich nicht entgehen lassen, würde ich auch so sagen. Und ja, also wie gesagt, es gibt genügend Szenen in dem Film, die halt echt einfach nur so richtig schön strunzblöde und scheiße sind. Und das macht ihn dann unterm Strich unterhaltsamer als Endgame.
Und auch wieder Heizungskellerfilm. Also wie gesagt, austauschbares Lagerhaus, der größte Teil des Films, wegen den Sachen, was natürlich irgendwie, aber die waren natürlich auch da so in der gesamten Reihe vor so einem gewissen Dilemma, weil ja das erste Dead Rising quasi Dawn of the Dead kopiert, also zumindest schauplatzmäßig, also diese großes Kaufhaus-Mall, die natürlich auch viel teurer gewesen wäre. Aber selbst wenn man es gewollt hätte, hätte man dann natürlich, wenn du es zum Film zurücküberführst, nur einfach eine dumme Kopie von Dawn of the Dead gehabt, ne? Also ja. Das ist natürlich auch ein Dilemma, wo das dann, also wenn dann Videospiele irgendwie Filme kopieren und du dann aber aus den Videospielen einen Film machst, dann, das funktioniert so nicht.
Das ist wie also, die VHS-Kassette, die 30 Mal kopiert wurde, weißt du? Hast du den gleichen Film in schlechterer Qualität hinterher?
Na gut, ja, wenn du es so oft machst, dann geht's vielleicht irgendwann wieder, weil du es nicht mehr erkennst. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich erzähle die Geschichte jetzt völlig falsch. Aber die ist ganz berühmt. Also sie stimmt wohl, aber die Namen, die ich jetzt verwende, sind komplett falsch. Oder am besten benutze ich einfach gar keine Namen. Aber auf jeden Fall gab es ein ganz berühmtes chinesisches traditionelles Mittelaltergedicht oder was weiß ich von wann, wo dann irgendwann rauskam, dass das in Wirklichkeit irgendwie so ein Goethe-Gedicht war, das in 7 Sprachen übersetzt wurde und dann irgendwie quasi ganz, ganz anders, und das hatte nichts mehr mit dem Original zu tun, in China angekommen ist und dann dort als sozusagen lokales Gedicht dann ganz berühmt geworden ist.
Ja, das ist hier leider nicht der Fall gewesen. Also eine Sache will ich noch auflösen, wegen der Randbemerkung vorhin. Der Film ist ja sowieso, das ist halt fast schon typisch, so eher frühe 2000er, der ist ja 2010 erschienen, ist dafür fast ein bisschen spät dran oder sowas, aber Spieleentwicklung, gerade auch aus Japan zu der Zeit, da hat man halt echt so noch sehr viele Sachen einfach so fuck-it-mäßig reingemacht, das vielleicht auch heutigen Sensibilitäten zuwiderläuft. Der Film ist ziemlich rapey, ne? Also die ganze Zeit ist es notgeil, der Obergangster redet irgendwie ständig über seinen großen Schwanz, will ständig irgendwelche Leute zu Fellatio zwingen und sonst irgendwas, das zieht sich so durch. Und die Moral von der Geschichte, ja, die gerechte Strafe, die ihn ereilt, ist, dass die Zombie-Huri ihm am Schluss ja seinen Wiener abbeißt. Und du merkst so richtig, dass das schon der Höhepunkt ist aus Sicht der Autoren. Dass sie da sitzen und sich gedacht haben, so, yeah. Wie krass meinst sind du, wir?
Vielleicht war es ja auch einfach nur so, dass er das gerne im Spiel machen wollte. Da haben die gesagt, nee, kannst du nicht machen. Ja, dann filmen wir das halt.
Endlich Selbstverwirklichung, ja. Zu einem Zeitpunkt, wo er ja auch schon für die Spiele nicht mehr verantwortlich war.
Ja, sehr gut. Wir haben heute lang gemacht. Ich habe gleich ein Meeting. Dementsprechend, aber fand gut heute.
Ja, also.
Und zwar mal nicht so auf unsere übliche Art gut. Könnt ihr im Forum gerne schreiben, ob das jetzt weiter so sein soll, dass ich mich aus schlechtem Gewissen ein bisschen besser vorbereite als üblicherweise und man tatsächlich mal ein vernünftiges Gespräch führt, oder ob ihr wieder die alte Art des Podcasts zurückhaben wollt, wo ich vollkommen unvorbereitet reinkomme und die ganze Zeit versuche, das mit irgendwelchen Dummsprüchen zu überspielen.
Oder Anekdoten, und die lieben die Leute ja. Also insofern sollten wir nicht zu viel Vorbereitung verlangen, denke ich.
Ja, aber Anekdoten sind schwierig, wenn wir 3 Filme haben. Also wenn wir da jetzt noch Anekdoten drauf, Paten wäre. Aber wenn wir da jetzt noch Anekdoten drauf packen, dann knacken wir die 2 Stunden. So, wir machen in Kürzen auch das andere ab. Vielleicht, ja. Haben wir über Five Nights at Freddy's geredet?
Haben wir.
Ja, also vielleicht machen wir einen Podcast zum Kinostart des zweiten, wissen wir aber nicht, ob wir das zeitlich schaffen. Ansonsten wird es wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres die nächste Folge geben und dann mit Christian Schmidt. Wir verraten nicht, was es ist.
Jawohl, aber wir drücken uns allen die Daumen, dass wir uns zwischendrin vielleicht nochmal wiederhören zu Five Nights at Freddy's. Und ansonsten, wie immer, wenn es wer mehr von Christoph hören möchte, Leinwandliebe heißt der Podcast, filmstarts.de ist seine Webseite. Ja, und damit haben wir es für dieses Mal hinter uns gebracht. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Daranbleiben. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.